Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche unser Partner Facebook. Die Kollegen haben einen eigenen Podcast gelauncht, der heißt das Facebook Marketing Update. Und wie der Name schon sagt, kann man alles lernen, was es bei Facebook und bei Instagram aktuell so Neuigkeiten gibt. Tricks, Tipps, Kniffe rund um diese beiden Plattformen, wenn man da Budget ausgibt, wenn man da organisch arbeitet. Auf jeden Fall ist man dank des Podcasts sicherlich viel, viel näher dran an den Möglichkeiten. Das Ganze hostet der Jin Choi, der hier bei Facebook im Dachgebiet den FMCG-Bereich verantwortet, sowie auch die Bereiche Handel und Entertainment. Dazu kommen weitere Experten von Facebook, von Instagram, aber auch aus Agenturen, aus dem Markt sozusagen, die in dem Podcast zu Gast sein werden. Es sind auf jeden Fall News aus erster Hand. Man kann das Ganze auch als Videocast bei Facebook gucken. Es gibt es natürlich überall auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Und ja, wer die Microsite zu diesem ganzen Projekt besuchen möchte, einfach fb.me/das Marketing Update. fb.me/das Marketing Update. Dort gibt es den neuen Marketing-Podcast aus dem Hause Facebook.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche eine Ausgabe, die überfällig ist, die mir hoffentlich oder jetzt schon im Vorfeld sehr viel Spaß machen wird, weil ja jemand zu Gast ist, den ich zuletzt ein paar Mal getroffen habe und immer sehr unterhaltsam, sehr lustig, sehr liebenswert, sehr cool fand. Herzlich willkommen, Joko Winterscheid.
Vielen, vielen Dank.
Moin.
Ist so schade, wir haben jetzt gerade schon 20 Minuten gelabert und ich dachte, du Profi, hast mir einfach das Mikrofon umgehangen und hast auf Record gedrückt.
Nein, nein, ich wollte
sagen. Sagst du auf einmal gerade so, weil ich war schon so total im, okay, wie formuliere ich das, wie drücke ich das aus, wie komme ich dahin, weil man dann schon, jetzt ist immer so absurd, dass du eigentlich in dem Moment, wo du weißt, es wird aufgezeichnet, hast du, finde ich, immer, hat man immer eine andere Haltung in der Art, wie man sich ausdrücken will.
Das habe ich gerade bei dir gemerkt.
Ja.
Ist okay, es spricht da gerade anders als im Auto. Wir müssen jetzt.
Ja, aber das ist bescheuert. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich bin eigentlich jemand, der macht sich relativ wenig Gedanken darum, wie wirke ich so. Aber ich glaube, gerade in so einem Podcast, wo man weiß, es ist ja null meine Welt, in die ich mich jetzt hier begebe mit dir. Ne?
Naja, komm. Also du bist ja selber, also Showhost, du hast ja sogar eine Podcast-Serie gemacht, die vielleicht bald wiederkommt mit Paul Ripke,
ja.
Die ich sehr gerne gehört habe. Alle Wege führen nach Ruhm.
Ja. Props für Friedemann Karek, der einen wunderschönen, das musst du vielleicht piepsen, Penis hat. Das war der Deal, den wir einmal da haben.
Also, das ist ein Insider-Joke für alle, die den Alle Wege führen nach Ruhm Podcast gehört haben. Der Namensgeber ist ein Mensch namens Friedemann Karek,
genau.
Und der übrigens bei uns auch vor kurzem bei OMR moderiert hat.
Stimmt.
Mit dem wir vor kurzem gemeinsam in New York waren. Also eine lange Geschichte. Es gibt mittlerweile relativ viel Background, zu dem wir uns kennengelernt haben. Und ja, dass wir vor kurzem gemeinsam in New York waren, ist hoffentlich OMR-Leuten nicht verborgen geblieben, ist hoffentlich den Lesern deines Hefts nicht verborgen geblieben.
Ja, kommt jetzt, wann kommt der Podcast?
Der kommt, ich denke mal, so nächsten 14 Tagen.
Sehr gut, ist das neue Heft draußen, dieses ganze New York-Thema mit dir drin tatsächlich.
Ja,
aber eigentlich ist ja ganz gut, dass wir es jetzt machen. Weil stell dir vor, wir hätten den Podcast in New York gemacht, dann wäre er jetzt schon ausgestrahlt.
Stimmt, es würde
verpuffen. So habe ich ganz viele OMR-Freunde vielleicht als potenziellen Kunden für mein JWD-Magazin.
Also hier sozusagen unpaid Hinweis auf JWD-Magazin.
Stimmt.
Kauft es euch. Eine große Geschichte über unsere Tage in New York und viele andere coole Stories.
Muss man hier auch bezahlte Partnerschaft markieren und Werbung wegen Markennennung?
Nee, im Podcast bislang, wir hinterlegen immer so Musik. Aber werden hier natürlich jetzt keine Musik hinterlegen.
Nee, okay,
Musik hinterlegen heißt bei uns eigentlich Werbung.
Werbung.
Und du hast ja, ich habe es dir gerade schon vorab im Auto erzählt, ich behaupte ja, den Podcast, den du mit Paul gemacht hast, ihr habt ja irgendwie mehrere hunderttausend Euro, die ihr damit hättet verdienen können an Werbeeinnahmen, habt ihr in den Wind, wie heißt das, geschmissen, geschrieben?
Wind geschossen.
Geschossen, genau, weil ihr habt da keine Werbung drin gehabt.
Nee. Aber das war auch eine total bewusste Entscheidung, weil vielleicht zu der Entstehung des Podcasts, ich war bei Paul in Kalifornien, Paul Ripke, wer ihn nicht kennt, ein begnadeter Fotograf.
War auch hier schon im Podcast.
Einer
der ganz frühen Gäste, ja.
Kennen alle OMRler, aber Paul ist halt einfach wirklich eine Koryphäe im Okkasionsparasiten-Dasein. ich war bei Paul im Urlaub letztes Jahr in Kalifornien und dann kam er irgendwann mittags zu mir. Und meinte noch so, ey, warum machen wir eigentlich keinen Podcast? Und bei Paul muss man ja auch immer sagen, Paul ist halt ein Selbstvermarktungsgenie, der weiß wirklich 100%, was muss ich als nächstes machen. Und ich fand aber die Verlockung zu groß, einfach mal einen Podcast mit ihm zu machen. Und dann haben wir uns wirklich nach dem Urlaub, weil es irgendwie so gut auch ist, mit ihm immer in Kontakt zu sein, weil Paul auch einmal, finde ich, wahnsinnig inspirierend sein kann. Der hat immer noch mal so ganz andere Gedanken und Sichten auf Dinge, wo man selber nicht hinkommt. Und wir hatten so eine gute Zeit in dem Urlaub, dass es dann auch geil war, dass man so wöchentlich telefoniert hat. Ich habe ihn dann wirklich angerufen. Und er hat dann bei sich da morgens sich einen Kaffee gemacht. Und ich war dann so, Alter, es ist 12:30, können wir uns ein bisschen beeilen. Ich will schlafen gehen. Bin auch das ein oder andere Mal eingeschlafen im Podcast.
Ich hoffe, wir kommen.
Vielleicht auch, weil ich zu viel getrunken hatte im Moment davor. Aber das war ein sehr guter Podcast. Aber wir haben uns bewusst entschieden, den einfach zu machen. Also ohne, dass man ihn groß vermarktet. Weil wir einfach Bock hatten, einen Podcast zu machen. Und ich glaube, es wäre leicht gewesen, da jetzt, ich will es sogar nicht Sellout nennen, aber das irgendwie zu kapitalisieren oder hinzugehen und zu sagen, so, ey, hier ist Spotify, habt ihr Bock, wir hätten gerne so eine X dafür oder irgendwen zu suchen. Aber es war eine ganz klare, bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, so, nee, wir machen das jetzt einfach mal. Und wir waren selber eher überrascht über, ich glaube, in Hochzeiten hatten wir in den iTunes Podcast Charts 6 Folgen in den Top 10.
Absolut, ich habe es bei SoundCloud gesehen, er hatte so ungefähr 80, 90, 100.000 Plays bei SoundCloud, was echt gut ist. Und er hat es ja noch nicht mal bei Spotify rausgebracht. Ne?
Also nur bei SoundCloud, ja. Und nee, iTunes war es auch noch, sonst wären wir da nicht in Charts gewesen. Aber das ist aber dann auch immer so, ich habe dann auch keine Referenzen. Also man kann mir jetzt auch unterstellen, so ein Mann, der ist doch in den Medien, warum guckt er dann nicht, was andere haben? So, aber du hattest auch mal zu mir gesagt, es ist ja absurd, dass ihr die Zahlen sogar öffentlich gemacht habt.
Ja,
also weil keiner geht hin und sagt so, ey, wir haben übrigens so viel, sondern alle sind eher so geheimhaltungsmäßig unterwegs, weil wer weiß, vielleicht hören es auch nur 20, ne? Aber das waren tatsächlich amtliche Zahlen und das hat auch ganz gut funktioniert, weil A, Paul ist sich halt nicht zu schade zu erzählen, dass man im Privatjet auch die Schuhe ausziehen muss, ne? Weil er halt sehr viel mit den ganzen Formel-1-Johnnies, mit denen er da unterwegs ist, dann nicht commercial fliegt, wie wir im Podcast gelernt haben. Aber es war halt bei mir dann teilweise so, ich habe auch eher Paul beim Geschichtenerzählen zugehört, als dass ich mich involviert hätte.
Aber du hast ja auch gute Geschichten erzählt, muss man sagen.
Ja, meine.
Ein paar gute Geschichten, ja, ich erinnere mich mit den Hotels und so. Ja, aber ja. Hört selber, es ist ja nur ein kleiner Teil deines Portfolios. Ich habe jetzt irgendwie nochmal gerade auf der Fahrt hier ins Büro sitzen, hier im Pantherflix Office in München,
ja.
Habe ich gerade nochmal so versucht, das Portfolio von Joko Winterscheid zu verstehen. Weil einiges kenne ich. Ja, offensichtlich bist du nun Showmaster und machst Sendungen bei ProSieben im Wesentlichen. Aber du machst auch eine Kreativagentur und du hast eine eigene Produktionsfirma, die auch andere Sachen produziert. Du hast ein Magazin mit Gunnar Jatzom, also dieses gerade schon erwähnte JWD. Und du bist an 1-2 Startups intensiver involviert, also ein Wein-Startup,
ja, genau.
Hast du gerade erzählt.
Und ein Gin-Ding und noch so paar Sachen, wo man auch einfach nur Socken mache ich noch mit von Jungfeld.
Genau.
Manchmal vergisst man selber, was das alles ist.
Und du hast mir gesagt, du hast mal ein Startup gemacht, dafür bist du ja auch sozusagen noch in der
deutschen
Gründerszene, war auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, also du, aber auch das Startup, was dann relativ schnell nicht funktioniert hat.
Go Butler, das war dieser Concierge-Service, wo du eine Anfrage online stellen konntest für, keine Ahnung, ich hätte gerne eine Pizza dann und dann. Dann haben wir die Lieferung organisiert von dieser Pizza. Also eigentlich haben wir nichts anderes gemacht als, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Agenturleistung, wenn du so möchtest, ne? Im Sinne von, jemand möchte A, wir besorgen A und rechnen aber mit B ab und kriegen dann eine Provision. Das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert. Aber, und das muss ich dir zugute halten, ich habe durch dich zwei Dinge in diesem Kontext gelernt, weil wir haben zu früh, oder das war, glaube ich, durch den Podcast auch, ich glaube, das war sogar der Wenger, der das gesagt hat, viele bekommen zu früh zu viel Geld und damit hat diese Firma keine Chance, weil sie so schnell anorganisch wachsen, dass es gar nicht möglich ist, eine Struktur aufzubauen, in der sie vielleicht hätten funktionieren können. Und das war bei uns auch der Move. Und der andere Move, den hast du gesagt, das ist das Großartige, als wir in New York gemeinsam waren und da bei Cheddar, diesem Online-Streaming-Portal für die New York Stock Exchange, irgendwie ein Interview geben durften, was für mich der absurdeste Moment in meinem kompletten Leben war, in die Stock Exchange reinzulaufen wie ein kleiner Junge und mit offenen Augen so, Alter, das ist die New York Stock Exchange. Und so, are you guys ready for the interview? Bitte was? Wie kleine Kinder. Da saßen und du auch nochmal über diese Skala halt in Amerika gesprochen hast. Und ich glaube, wir haben bei Go Butler zwei signifikante Fehler gemacht. Und ich habe es bis hier ganz häufig immer irgendwie den Personalien zugeschrieben, die da irgendwie in der Verantwortung waren. Aber signifikanter Fehler Nummer eins ist, wir haben unglaublich viel Kohle. Ich glaube, wir haben 8 Millionen Euro in Series A eingesammelt, was für ein deutsches Startup, glaube ich, amtlich ist. Oder war auch General Catalyst und,
Lakestar war, glaube ich, schon, ne?
Oder genau, die waren auch, Lakestar war drin, ja, genau.
Also große Namen.
Ja, waren auf jeden Fall große Namen dabei. Und wir sind nach Amerika gegangen, um quasi die Skala zu nutzen. Und es, glaube ich, es war zu viel Geld und der Markt war zu groß und es war einfach, glaube ich, ein zu absurdes, schnelles, ich glaube, innerhalb von 3 Monaten über 100 Angestellte. Das war halt einfach absurd. Und es gab aber auch nicht den Ansatz, oder es gibt zwei Ansätze, ja, du gehst, kannst halt hingehen und sagen, ey, pass mal auf, wir bauen jetzt eine Datenbank auf mit all den Informationen, die wir brauchen, um diese Anfragen, die wir haben, zu bedienen. Also das Fernziel war künstliche Intelligenz. Und wir füttern diese Datenbank auch mit echten Cases. Das heißt, wir haben wirkliche Cases für echte Anfragen und wissen dann quasi, wie wir es bedienen müssen. Oder wir programmieren es halt. Und das Ziel war das halt, ordinär zu füttern, wenn du so willst. Und das hat halt hinten und vorne nicht geklappt, weil du halt eine unfassbare Personalpower brauchtest.
Aber du hast mir erzählt, du bist eigentlich von Startup Investments eher frustriert oder eher nicht happy mit, sondern sagst eigentlich, Sachen, die du selber machst, klappen viel besser und so als Business Angel siehst du die eigentlich überhaupt gar nicht mehr.
Ja, nicht so wirklich. Also ich warte immer noch auf die eine Gelegenheit, wo man sagt, so, ach, das, da glaube ich dran. Aber das Problem ist immer, finde ich, du hast halt nie so einen Einblick in diese Menschen, die dahinter stehen. Und es ist ja schon so, und das klingt jetzt sehr selbstverliebt, aber dass du natürlich eine unglaubliche Vorspulfernbedienung in der Hand hältst, ne, weil du einfach eine wahnsinnige Aufmerksamkeit innerhalb kürzester Zeit auf einen Startup lenken kannst, wenn du dich da involvierst, weil die Bereitschaft, über mich irgendwas zu schreiben, ist da draußen relativ groß und dann ist es relativ leicht, das da quasi einfließen zu lassen und zu sagen, so, ah, Herr Winterscheid hat ja übrigens XYZ, hätten Sie nicht Lust? Ja klar, machen wir, schick, es hat das Ding halt eine riesen Aufmerksamkeit, aber das Problem ist eher so, dass die du halt nie weißt, wer macht's, wie machen die's. Wenn ich mich irgendwo involviere, dann mit Haut und Haaren und zu 100%. Wenn ich dann aber mitkriege, dass ich dann einen der Gründer irgendwie um 18 Uhr am Freitag anrufe und der sagt mir, nee du, ich bin auf dem Weg nach Kopenhagen, ich mache ein Wochenende mit den Freunden und ich sitze aber noch im Büro und mache meinen regulären Job, denke ich mir so, was mache ich denn eigentlich hier falsch, Alter? Ich gebe euch irgendwie hier meine komplette Aufmerksamkeit und ich finde immer so, dass das bis hier nie so diesen Zusammenhang gefunden hat zwischen, da ist jemand, der genauso sich reinhängt, wie ich mich reinhänge, wenn ich sage, ey, wenn ich von vornherein euch verspreche, ich gebe euch mein komplettes Netzwerk, ich gebe euch 100% meiner Aufmerksamkeit und ich gebe euch Zeit, die klar abgesprochen ist im Vorfeld immer, und was immer ihr wollt, benutzt mich. So, ich bin für euch da und das ist der Deal. Dann will ich aber auch umgekehrt genauso jemanden haben, der auf der anderen Seite genauso dedicated ist. Und das habe ich bis hier selten gefunden. Und bei den Dingern, die du aber selber machst, wo du halt von vornherein sagst, ey, pass mal auf, darauf hätte ich Bock, lass das doch mal angehen und lass mal gucken, mit wem wir da arbeiten könnten, bist du halt viel mehr oder bist viel selektiver in dem Dazuholen von Menschen, weil du halt selber entscheidest, wer ist denn dabei und das funktioniert halt viel, viel besser, habe ich die Erfahrung gemacht, als dass du halt einfach du irgendwo zugeholt wirst, sondern wenn ich die Leute zu mir hole, habe ich da größere Erfolge mit.
Sag mal, wirtschaftlich ist ja für dich wahrscheinlich aktuell das größte Rad ist eure Produktionsfirma, ne? Das ist ja irgendwie Florida TV.
Florida TV, genau.
Gehört ihr zusammen mit
Mit Klaas zusammen und die Endemol ist noch damit drin.
Okay, und da produziert ihr, sag mal, ein paar Formate, die da so rauskommen?
Die beste Show der Welt, Duell um die Welt, mein Beginner gegen Gewinner, Klaas Late Night, also eigentlich alles, was am Ende des Tages, alles, was man von uns im Fernsehen sehen kann, kommt aus dieser
Produktion. Und auch irgendwelche Sachen, die Dritte machen, also wo ihr
sozusagen... wir haben jetzt mit Katrin Bauerfeind so eine relativ gute Lesesendung gemacht für Dreisat, haben immer wieder so kleine Leuchttürme, wir haben jetzt gerade ein Video produziert, was aber so komplett off the record eigentlich läuft, für Martin und Casper, für dieses 1982 Ding, für das Album, was da von den beiden kommt und sind immer so eigentlich unterwegs bei Sachen, wo wir Bock drauf haben, haben da auch so eine kleine Reklameeinheit jetzt gegründet, wo wir die S. Oliver-Kampagne zum Beispiel mit geschrieben und produziert haben, die ich für S. Oliver gemacht habe, haben da auch den Lidl-Weihnachtsfilm gemacht, der Spoof auf den Edeka-Weihnachtsfilm, der prämiert wurde. Und
also auch schon so ein bisschen richtig so ein Werbe-Unit.
Ja, genau, so eine kleine Werbe-Unit.
Bist du auch der Kreative? Denkst du dir sowas dann auch selber aus? Oder
sitzen teils, da? Teils. Also das ist wir haben natürlich einen unglaublichen Stab an wahnsinnig kreativen Leuten in dieser Firma, wirklich, also verrückt kreative, was wahnsinnig Bock macht und das ist dann immer eher so ein Miteinander. Also es kann auch sein, dass ich mal irgendeine Idee reingebe und dann kommen die mit der Weiterentwicklung zurück oder sie geben eine Idee rein und dann geht die Weiterentwicklung zurück oder man sitzt halt zusammen am Tisch, das ist ganz unterschiedlich.
Und wie ist Akquise? Also ich meine, bei so einer TV-Produktion würde man nicht erwarten, dass dann da Lidl oder S. Oliver einfach anruft. Also sie wollen euch als Person haben?
Genau, also wobei der Lidl-Spot ist anders, aber bei dem S. Oliver-Ding war es so, dass S. Oliver mich gefragt hat, ob ich Bock hätte, für die Werbung zu machen und dann ist relativ schnell klar, so, wo ist da der Fit, ne? Also würde man jetzt nicht von Haus aus sagen, ah klar, ist Oliver und Joko, ja, das macht total Sinn. wo man dann sagt, okay, wenn wir das machen, dann muss das einzigartig sein und das muss auch wirklich anders sein in der Form, als dass wir eigentlich etwas ausprobieren, was noch keiner gemacht hat. Und dann hatten wir halt die absurde Idee, dass man halt so generische Werbespots dreht und ich sage, ich habe keine Zeit für einen Werbespot, aber ich habe hier meine generischen Werbespots und da gibt's Stellen, da bewege ich einfach nur den Mund, da könnt ihr reinlegen, was ihr wollt. Die haben wir gedreht und das Absurde ist wirklich, dass wir wir wollten eigentlich 2 Spots drehen, mussten witterungsbedingt 3 Spots drehen und der aufgrund der Witterungsbedingungen aber trotzdem gedrehte Spot, wo wir aber nicht sicher waren, ob wir nachher verwenden können, deswegen haben wir noch einen dritten zur Safety gedreht, wir waren da in Kapstadt und dann im einen Tag hat es ultra gestürmt und wir wollten so schön am Meer, ne, als wir da quasi Recce gemacht haben und uns die Location angeguckt haben, war das ein unfassbar schöner Strand, wahnsinnig tolles Meer und wir hatten so dieses Bild von, die Sonne geht da langsam unter und alles ist toll. An dem Tag, wo wir dann gedreht haben, war Windstärke 10, der Wind ist gepeitscht, das Meer war aufgeschäumt, es war eine Katastrophe, du konntest da nicht drehen, das ging nicht. So, die Kameras hatten innerhalb von 3 Sekunden überall Sand, mussten immer wieder abgedeckt werden, es war eine Katastrophe und es war wirklich so, okay, fuck, lass versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Aber am Ende werden wir es wahrscheinlich nicht benutzen können, weil wir werden nicht fertig. Dann haben wir wirklich in einer halben Stunde den erfolgreichsten Spot aus diesen 3 Spots gedreht, der, glaube ich, also ohne 1 Cent Media über 3 Millionen Klicks generiert hat. Und das sind halt dann so kleine Erfolgsgeschichten, wo du dann dir natürlich auch mit so einer Florida-Reklame, so heißt die Company, einen Namen machst, weil Leute darauf aufmerksam werden und sagen, ah, das ist anders. Und genauso ist es aber auch, dass wir, wenn wir sagen, Klaas bekommt ein Angebot, ich bekomme ein Angebot, mache ich es entweder mit der Florida oder mit der CC15, die andere Kreativagentur, die ich quasi mit Matthias noch betreibe. Das sind jetzt zwar fast identische Konstrukte, die nebeneinander liegen, aber wo ich dann mal sage, ach komm, mache ich mit der Florida oder ach komm, mache ich mit Matti und den Kollegen hier in der CC15.
Also die aber, also ich meine, du...
Da, komplett uneitel auf beiden Seiten. Das ist so...
Die sind da entspannt.
Voll.
Sehen sich nicht im Wettbewerb. Null,
nein, das ist aber auch... Ich bin auch kein Freund von... Man sollte immer im Gegeneinander sein. Ne? Ich finde immer so, im Miteinander kann man viel mehr erreichen, als wenn man gegeneinander ist. Und gerade wenn es man ist in beiden Companies irgendwie beteiligt, wäre es totaler Quatsch, wenn mir dann da einer einen Vorwurf macht und sagt so, Alter, das ist aber scheiße, das hätte es aber mal uns geben sollen. Dann kann der davon ausgehen, dass er beim nächsten Mal gar nichts mehr kriegt, weil ich entscheide, wo die Sachen hinfallen.
Sag mal, typische OMR-Frage, wie groß ist die Florida? 60, 70 Leute? Das
60 Leute, ja.
Und die mit Matthias, wie groß ist die?
Da sind wir im Moment, bei der CC15 sind wir so 7, 8.
CC15 steht für Creative
Cosmos.
Cosmos 15.
15, ja. 15 ist das Gründungsjahr.
Ah, okay,
ja,
okay.
Das ist wilde Geschichte.
Okay. Aber das hast du dann auch jeweils immer noch Geschäftsführer oder habt ihr da Geschäftsführer drin,
ja,
die das machen?
Ja.
Und die suchst du dann selber aus und
mit, ja. Also das ist bei der TC15 ist es Nicolas Palzo, ein guter alter Kollege. Jetzt
ehemaliger ProSieben-Geschäftsführer, ne?
Genau, ja, Sat.1, genau, ProSieben Sat.1. Geschäftsführer und super Typ, der kam dann zur CC15, ist durch den Kontakt zur CC15 dann auch noch bei der Pantherflix relativ mit aufgestiegen und bei der Florida war es dann auch immer so, oder in der Reklame ist es so, dass wir einen guten alten verdienten MTV-Kollegen, der einen sehr guten Weg gemacht hat, der ist zum Red Bull Media Haus nach Österreich gegangen, dann ist er bei Fischer Appelt gewesen, hat da quasi auf einem Autokunden sehr lange gearbeitet. Und Tim ist ein super Typ, ich liebe den, weil er einfach ein großartiger Mensch ist und das ist auch was mir immer wahnsinnig wichtig ist, dass man mit guten Leuten arbeitet. Und haben dann gesagt, so, hast du nicht Bock mit uns hier diese Reklameabteilung bei uns hochzuziehen? Und das war dann quasi die Florida-Seite und das haben wir dann auch gemacht und da ist Tim auch derjenige, der dann in Charge ist. Und bei uns ist andersrum, auf der CC15-Seite habe ich Gün Eidemir, den man wahrscheinlich am ehesten dafür kennt, der hat damals diesen Mercedes-Film geschrieben, von dem Mercedes sich dann distanziert hat, der ein Abschlussfilm in Ludwigsburg war, wo Hitler überfahren wurde.
Okay.
Kannst du den?
Nee.
Nee, muss ich mal angucken. Das ist ein sehr guter Film.
Okay.
Der ein oder andere wird vielleicht was sagen. Und Gün ist ein super Typ, auch wahnsinnig kreativer, war lange bei Heimat. Und Gün war dann quasi so die Initialzündung, den habe ich kennengelernt über einen Hornbach-Job, den wir gemeinsam gemacht haben. Und dann habe ich Gün irgendwo gesagt, so, Gün, hast du nicht Bock hier? Ich habe da so eine Idee, Matthias, die Leute. Und dann hätten wir da wahrscheinlich noch Nico Palzo, der Geschäftsführung machen würde. Wir könnten da irgendwas Schönes bauen. Und Gün hatte voll Bock, weil ich glaube, jeder hat Lust, eher was Eigenes dann irgendwann auch mal auszuprobieren.
Du bist ja schon ein krasser Werber. Also man, das, ne, so, dich hört, ich weiß es jetzt schon so ein bisschen, aber ich denke mal, wenn ich zum ersten Mal dann denkt man, eigentlich kennt man dich als Showmoderator, aber in Wahrheit hast du ja
ist mir jetzt unangenehm,
die ganze Werbebranche komplett verstanden, kennst alle handelnden Personen, Agenturen, Mechaniken.
Ist aber so, ne? Das ist, weiß ich nicht, aber das ist vielleicht auch was mir so selber, wenn du das so sagst.
Kommt mir so vor, also zumindest so dieses klassische Werbebranche, kennst, ne, die Menschen, die es machen, weiß, wie es so läuft mit den Kunden, was man so für Budgets bekommt. Bist du schon, also
total. Ja, aber das Gute ist ja immer, und das ist, glaube ich, wie bei allem auch, ne, das trifft aufs Fernsehen genauso zu wie auf die Werbegeschichten. Wenn du nicht die richtigen Leute hast, funktioniert da gar nichts, ne? Also da bin ich immer nur die Speerspitze. Und das ist auch auf eine Art gut so, weil ich glaube, das kann ich dann ganz gut, ne? Und ich kann auch ganz gut Leute miteinander verbinden und sagen, ah, ich glaube, der hat was, was für dich interessant sein könnte. Trefft euch doch mal. So, das liebe ich auch, ne? Ich habe immer das Gefühl, ich kann anderen Leuten immer mehr bringen als mir selber, weil ich es immer total interessant finde. Ah, du machst das. Warte mal, da fällt mir gerade ein, der macht das. Das passt doch super zusammen. Und ich glaube, das ist am Ende ja auch sowas, was in der Werbung total relevant ist, ne? So dieses klassische Netzwerken. Du brauchst halt die richtigen Kontakte in die richtigen Firmen mit den richtigen Leuten, um dann am Ende die richtigen Jobs zu bekommen. Oder, und das ist halt das andere große Asset, was halt Klaas und ich halt mitbringen, es gibt ja halt auch ganz viele Firmen, die mit einem arbeiten wollen, wo man halt einen ganz anderen Zugang dann auf einmal zu bekommt und wo man auch sagt so, ey, haben wir voll Bock drauf, aber lass uns doch mal darüber reden, ob wir nicht einen anderen Weg gehen können, und wir würden es dann auch gerne selber machen, aus dem einfachen Grund, weil unsere Erfahrung halt auch ist, und das ist jetzt, klingt jetzt sehr hart, all den großen Agenturen gegenüber, aber wir haben sehr selten in großen Meetings gesessen und haben tolle Ideen präsentiert bekommen von den ganzen großen Agenturen. So, es gibt immer wieder diese Leuchttürme, die dann gewissen Agenturen so ihr Renommee gebracht haben, so, aber diese Leuchttürme wurden noch nie an uns herangetragen. Die meisten Dinge, die dann am Ende des Tages quasi gut geworden sind, die haben wir dann selber mit dem Kunden dann besprochen am Ende. Und die Agentur hat gesagt, so, okay, dann machen wir halt das. So, und irgendwann war dann halt die Frage nicht mehr, warum machen wir das eigentlich mit den Agenturen, sondern warum machen wir es nicht eigentlich komplett selber? So, und das war dann eher so die Quintessenz, wenn du so willst.
Welches von deinen Businesses glaubst du ist am zukunftssichersten für in 10 Jahren? Denkst du, ich weiß, du denkst, der Wein.
Ja, wirklich. Ich glaube ganz, also das ist so. Wein hat's immer gegeben, ne? Das, wenn du Game of Thrones anguckst, da wurde auch schon Wein getrunken. und Wein wird's immer geben. Ich glaube, das wird nicht ersetzt durch irgendwas Digitales oder irgendwas Artifizielles, was das irgendwie wegmacht. Ich glaube, dass das Wein-Business und das Gin-Business wahrscheinlich das solideste.
Okay.
Bei dem Rest ist halt einfach unklar, wo geht die Reise hin. Und
also du bist ja jetzt kein Typ, der so jetzt irgendwie in 10-Jahres-Zyklen denkt, sondern du lebst im Moment oder auch in den
ja. Absoluten. Wobei ich schon jetzt gerade anfange, ich werde 40 nächstes Jahr. Und weiß halt auch so, meine Zeit auf diesem Planeten ist gezählt, ne? Und ich habe schon noch so gewisse Ziele und hätte Bock auch noch ein bisschen was zu erreichen. Und dann fängt man schon drüber nachzudenken, okay, mache ich jetzt einfach so weiter wie bisher und mache einfach so ein bisschen hier und da so meinen Stuff? Oder muss ich tatsächlich mal einfach anfangen, wie andere auch, mir Pläne zu erstellen und zu sagen so, was kann man denn in 3 Jahren schaffen? Was kann man denn in 5 Jahren schaffen? Und nicht, dass ich da jetzt bis hier schon einen von gemacht hätte, aber der Wille ist auf jeden Fall da, dass ich das mal angehe.
Was ist denn so, dass die Top 1 und Top 2 auf der Business-Bucketlist dann sozusagen von dir? Also ist das nur eine große Show oder ist es eher irgendwie eine große Kampagne, eine große Agentur?
Top 1 wäre für mich wirklich die Florida TV, also unsere Produktionsfirma, wesentlich breiter aufzustellen, weil bis hier haben wir uns sehr darauf konzentriert, quasi für Klaas und mich sehr guten Content zu generieren oder sehr gute Inhalte zu produzieren. Und ich glaube, da ist definitiv der Zeitpunkt da, dass man das mal ein bisschen öffnet, um auch anderen irgendwie die Möglichkeit zu geben, mit uns zu arbeiten und wir auch die Möglichkeit haben, mit anderen zu arbeiten. Das ist definitiv mein Top 1, wo ich einfach Bock hätte, dass man sich da breiter aufstellt. Und Top 2 ist sicherlich sowohl in der CC15 als auch in dieser Florida-Reklameeinheit so ein bisschen, weil der Ursprung ist, ich habe mal Werbekaufmann gelernt und auch abgebrochen.
Ach, deswegen, okay, aber deswegen, ja klar.
Ja, aber das ist so vielleicht ein bisschen diese Faszination, und das wäre schon was, wo ich wahnsinnig Bock drauf habe, und es macht auch Spaß, weil was ich halt immer ganz schlimm finde, ist so dieses Herbert Grönemeyer hat so schön gesagt, Stillstand ist der Tod. Weißt du, wenn ich mich jetzt nur darum bemühen würde, in den Fernsehproduktionsbereichen meine Erfolge zu feiern, dann würde man das auf eine Art sicherlich hinkriegen, aber ich brauche immer noch mal so anderen Input. Also ich bin immer ganz schnell, ein Freund von mir hat mal gesagt, er ist immer ganz schnell gelangweilt, das war immer sein Antrieb. Ich finde aber, wenn man sagt, man ist ganz schnell gelangweilt, hört sich so an, wie man ist unterfordert. Das bin ich definitiv nicht, aber ich brauche immer so andere Felder. Wenn ich zu lange auf einem Feld acker, dann brauche ich ein anderes Feld, auf dem ich ackern kann. Und das macht mir dann immer wahnsinnig Spaß, wenn ich weiß, ah, guck mal, jetzt bin ich da heute in der Florida TV, ne, und wir haben über 3-4 Projekte geredet, jetzt gehe ich noch eine Stunde irgendwie zu Tim ins Büro und wir quatschen drüber, was hat denn der da gerade so auf dem Tisch liegen, und wir überlegen uns mal so, ach, was könnte man denn da machen? Und man spackt dann so rum. Das große, also das allergrößte in meinem Beruf ist ja wirklich das Rumspacken dürfen. So. Also Quatschideen an Leute zu verkaufen, die sagen, ja, finde ich gut, und man macht das, und du sitzt dann teilweise da und kannst es nicht glauben. Ich habe mit Gün, dem Kollegen von der CC15, von einem Jahr oder noch einen Schritt davor, ich habe eine Freundin gefragt, woher sie denn, oder weil ich wollte ein ganz bestelltes Auto von Mercedes mal fahren. So, ist jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung ist, aber ich sag's jetzt einfach mal so konkret.
Gerne.
Und dann wollte ein ganz spezielles Auto von Mercedes mal fahren. Und hab gesagt so, ey, pass auf, ich habe aber das Gefühl, wenn ich da in den Laden reingehe, ne, das ist so, das ist mir ein bisschen zu showy, so, hallo, mein Name ist Joko Winterscheidt, ich hätte gerne das Auto, können Sie mir für einen Tag leihen, ich habe aber keine Kaufabsicht, ich würde es einfach nur gerne mal fahren. So, und dann habe ich meine Freundin gefragt, die einen guten Draht zu denen hat, wer denn der Ansprechpartner da ist, wer denn sowas macht, im Konzern vielleicht einfach wie so ein Pressefahrzeug zur Verfügung zu stellen, weil am Ende bin ich ja Presse. Ja. Und dann hat sie gesagt, okay, mach ich, dann habe ich mich mit dem Typen zum Mittagessen getroffen und ich hatte aber immer schon so eine andere Idee in meinem Hinterkopf und habe halt diesem Typen, kann man ja sagen, Tobi heißt er, Nachnamen sage ich jetzt nicht, der wird wahrscheinlich geflutet mit Anfragen für Pressefahrzeuge, wobei er mittlerweile was anderes macht. Habe ich ja gesagt, du, pass mal, ich habe aber die ganze Zeit noch so eine Idee im Kopf, die ich Bock hätte umzusetzen. Wollen wir da vielleicht auch mal drüber reden? Meinte, ja klar, schieß los. Und dann habe ich ihm diese Idee erzählt, fand er ganz gut. 3 Wochen später saß ich mit Gün zusammen, also unserem Kreativen bei der CC15, bei Mercedes in Stuttgart. Dann haben wir die Idee da nochmal präsentiert, etwas ausgearbeiteter. Das Ende der Geschichte ist, dass jetzt Mitte August quasi die Kampagne dazu kommt und wir 6 Teile für eine kleine Webserie für Mercedes entwickelt haben. Und das ist so, was, das sind so kleine Dinge, da habe ich einen diebischen Spaß dran, dass es einfach so ein ganz anderer Weg ist. Da ist nicht der Kunde auf mich zugekommen und hat gesagt, so, ey, wir haben da ein Bedürfnis, sondern ich bin auf den Kunden zugegangen und habe gesagt, so, ey, pass mal auf, es gibt doch folgende Bedürfnisse sicherlich bei euch. Und es gibt auf der anderen Seite aber die Möglichkeiten, das ganz anders zu machen. So, warum machen wir das nicht einfach mal? Und es ist super waghalsig, was wir da gemacht haben. Es erinnert eher so an sehr dadaistisch, würde ich sagen, und vielleicht auch eher an Monty Python und vielleicht auch so ein bisschen Helge Schneider-mäßig, also sehr ungewöhnlich für Mercedes, was wir da entwickelt haben. Aber wahnsinnig mutig von Mercedes, das mit uns zu machen. Und das macht einfach wahnsinnig Bock. So dieses ganz andere Felder auf einmal bedienen können und dann aber trotzdem gleichzeitig wieder zurückgehen zu können und zu sagen, so, okay, und heute kümmere ich mich darum, dass, wenn ich in 3 Wochen im Studio stehe, dass irgendwie die Sendung inhaltlich rund ist mit den Kollegen. Und das liebe ich, so dieses verschiedene Felder zu haben, wo man halt sich bewegen darf.
Eine Sache, die auch bei dir interessant ist, wenn man jetzt auf dich guckt, und wir haben über deinen Instagram-Account zum Beispiel gar nicht gesprochen, ich glaube 700.000 Follower.
Ja, knapp 700.
Oder sie, eigentlich würde man ja sagen, du bist ja auch noch Influencer als To-Do oder als Tätigkeit und irgendwo auch eine Brand, würde man so, ne, als Marketing-Typ
mein
sagen.
Mein Lieblingsthema.
Genau. Aber du sagst ja, nee, ich bin keine Brand. Ich sehe mich auch nicht als Brand, habe ich auch keinen Bock drauf.
Null. Weil ich glaube, wenn du dir meinen Instagram-Account anguckst, siehst du eine Sache, ich habe keinen Plan, wie dieses Medium funktioniert. Und eine Brand, da verstehe ich immer drunter, und ich habe so in den letzten 24 Stunden eigentlich erst so diesen Blick darauf entwickelt, weil die Frage mir sehr häufig gestellt wurde in der Vergangenheit und mich immer so rasend gemacht hat, weil ich denke mir so, nein, ich bin keine Marke, ich bin Joko Winterscheidt, ich bin in Schwalmtal groß geworden, ich bin ein kleiner Junge vom Dorf, der es irgendwie geschafft hat, jetzt heute mit dir hier zu sitzen und über solche Themen zu reden, so. Ich finde, bei einer Marke hat sich irgendwer Gedanken gemacht, so, wie positionieren wir die, wo muss die hin, was ist das, wie können wir vielleicht noch mehr davon verkaufen, ist das gut, ist das schlecht, was brauchen wir noch, was fehlt da noch, so. Und sicherlich hat man das auf einer kleinen Ebene irgendwann mal gemacht, so, was für Shows möchte ich machen, und das war aber auch alles, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Ansonsten würde ich sagen, bin ich relativ, und das ist für mich immer der größte Ritterschlag, wenn Leute auf der Straße mir sagen, ey, du bist ja genauso, wenn man dich hier trifft, wie du im Fernsehen bist. Und ich sage, natürlich, warum soll ich denn anders sein? Und ich glaube, wenn ich das wäre, dann hätte ich eine Marke kreiert, weil dann hätte ich versucht, mit einer künstlichen Art und Weise einen Joko Winterscheidt zu erzeugen, der vielleicht draußen besser funktioniert. Aber ich bin 100% ich. So, ich habe nie mehr groß Gedanken drum gemacht, und mache ich mir auch heute nicht. Und das sieht man ja auch in den Themen, wie ich drüber rede, was man alles macht. So, viele würden wahrscheinlich sagen, so, ey Junge, verzettel dich nicht. Du machst hier irgendwie Spirituosen, dann machst du irgendwie Medien, dann machst du noch Werbung. Schuster bleibt bei der Leistung, warum machst du nicht einfach eine grundsolide Produktionsfirma? Das ist wahrscheinlich für eine Marke total schlecht, weil Sporthersteller XY sagt, wir bringen den und den Schuh raus, dann gibt's da wahrscheinlich 30.000 Arbeitsstunden drauf, warum der Schuh so sein muss und wer ist die Zielgruppe und weiß ich was. Die Gedanken mache ich mir nicht. Und das sind aber so Dinge, wo ich denke, wenn ich eine Marke wäre, würde ich mir viel mehr Gedanken darum machen, was mache ich denn? Ich mache auch mal 2 Wochen auf Instagram gar nichts, so, weil es mich nicht interessiert, dann die 2 Wochen.
Aber guckst du dir zum Beispiel in den USA an, es ist ja schon ganz witzig, so ein Typ wie Ashton Kutcher hat ja eine gewisse Parallelität zu dir. Er ist ja sozusagen Medien berühmt geworden, hat dann irgendwie auch angefangen, im Digitalbereich reinzugucken, produziert selber, macht eigentlich, guckst du dir sowas an, ist das für dich inspirierend, oder gibt es andere Figuren, die du dir anschaust, oder sagst du, ich mach alles komplett selber? Ich meine, was jetzt Klaas zum Beispiel macht, ist ja auch, folgt ja einer gewissen Logik, ne, eine Late-Night-Show zu machen, da gab es halt schon mal andere, so, aber gibt's irgendwie.
Aber das ist ein super Beispiel eigentlich, weil Klaas ist zum Beispiel, glaube ich, jemand, der hat so eine super Vision von sich, also der weiß ganz genau, wo er hin will, und er hat auch so ganz, und da kriegen wir uns immer drüber in die Haare, ne, wenn ich dann halt schlechte Witze mache und er denkt, wie kannst du so einen Gag machen? Der ist richtig schlecht gewesen. Der ist mir aber egal. Dann ist es halt ein schlechter Gag gewesen, so. Und das ist mir wurscht. Wenn dann keiner lacht, dann lacht da halt keiner. Und was ich von Klaas allerdings gelernt habe, und das muss man dem vielleicht zugutehalten, ist, dass wenn du halt, da gibt's einen schönen Satz von Rudi Carrell, ne, wenn du einen Ass aus dem Ärmel zaubern willst, dann musst du vorher einen Ass reinstecken. Und das ist halt wirklich was. Eine Vorbereitung ist alles, auch in meinem Job so. Und ich will ja gar nicht sagen, dass ich nicht vorbereitet bin, aber ich bin zu uneitel, als dass ich mir Gedanken darum mache, was denkt denn der Mensch jetzt, wenn ich diesen Gag mega gegen die Wand fahre? Oder ich war 4 Jahre lang oder 5 Jahre lang der Trottel bei Zirkus Halligalli. Mir egal. Ich weiß, dass ich das nicht bin. So. Und das ist, und wenn man jetzt über Marke redet, muss man eigentlich sagen, ich bin Trottel. So, dann habe ich mich als Trottel quasi etabliert. So würde ich aber
positioniert,
auch,
ja.
Ja, positioniert, genau. Würde ich aber auch Abstand von nehmen wollen, weil ich glaube nicht, dass das so ist. Aber das ist natürlich so, dass du auch gerade, wenn du mit Klaas arbeitest, Klaas ist ein ultra akribischer Arbeiter, der ist wahnsinnig genau, der macht sich Gedanken darum, wie er die Pointe genau setzt, wie das Timing dafür sein muss und so. Klaas sagt zu mir immer, Joko, Timing ist keine Stadt in China, ne? Wo denkst du, ja, weiß ich, aber ich verkack's da trotzdem, es tut mir leid, ne? Das ist mir aber alles gleich, so, da habe ich kein Gefühl für. Und ich glaube, wenn man dann aber rüberguckt zu so einem Ashton Kutcher, ist es aber auch wieder das Thema Skala, ne? Das ist dein Thema. Der hat halt eine ganz andere Reichweite. Wenn der Typ eine Serie macht oder eine Sendung macht oder einen Film macht, dann sieht es halt die ganze Welt. Wenn ich was mache, sieht es halt Deutschland. Da drüben habe ich keinerlei Relevanz und ist auch vollkommen fein, weil dafür kann man da ganz entspannt Urlaub machen. Und er hat halt aber die ganze Welt als Markt für sich.
Also, du guckst da auch gar nicht hin. Du hast jetzt nicht überlegt, okay, guck mal, krass, der war jetzt in einer Serie. Das hat gut funktioniert. Könnte ich auch mal drüber nachdenken, ob vielleicht ein Schritt für mich jetzt wäre, in eine Serie reinzugehen.
Oder null. So. Für mich ist das eher so, dass ich dann feststelle, ach guck mal, dieser ganzen Serienmarkt ist ja wahnsinnig interessant, weil da gibt's so, da kann man sich voll austoben und weiß ich nicht was. Und ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass man vielleicht irgendwann mal eine Serie macht. Ich weiß aber auch nicht, wie es um meine schauspielerischen Fähigkeiten steht. Matthias hier, Schweighöfer, ein guter Freund, der sagt immer so, das hast du ganz toll gemacht bei der Nanny. Das war so ein Film, den ich mal mit ihm gedreht habe. Ich glaube immer, der lügt mich an, weil faktisch habe ich nicht eine einzige Anfrage nach diesem Film bekommen für irgendwelche Schauspieltätigkeiten. Und Matthias habe ich auch nie wieder besetzt. Das heißt, wenn das so gut gewesen wäre, hätte man ja durchaus mal nochmal reden können. Aber das sind so Sachen, du guckst ja, oder ich zumindest nicht, ich hatte früher, so bei mir im Dorf, ne, hatte ich dann schon so Idole. Andreas, der Pizzabäcker, wo ich Pizza gefahren bin, ne, der war relativ jung, war ein cooler Typ, der ist Porsche gefahren mit durch die Pizzeria, fand ich immer einen coolen Typ. So, aber ich fand irgendwann, als man dann selber so angefangen hat, sich so sein eigenes Leben aufzubauen, habe ich aufgehört, nach Leuten zu schauen. Ich habe mit einer Freundin telefoniert und sie meinte so, wie geht's denn dir? Weil für sie, die sind gerade umgezogen aufs Land und sie meinte, für mich ist das total angenehm, wir wohnen jetzt hier auf dem Dorf. Und das ist so geil normal, ne? Und dann meinte sie, du bist ja da in München und da sind diese ganzen Reichen um dich herum, diese absurde Stadt mit diesem unfassbaren Reichen, diese ganzen Menschen, mit denen du zu tun haben musst, das muss ja abstrus sein. Und ich mir gesagt so, ja, aber das Geile ist, eigentlich sehe ich all diese Menschen und denke mir, so will ich nie werden. Weißt du, das ist wirklich so, und das ist jetzt sehr despektierlich diesen Menschen gegenüber, weil ich kenne die meisten davon nicht, aber ich bin nicht so ein Show-Off-Typ. Also ich brauche nicht irgendwie dann noch dieses Show-Me-What-You-Got-mäßige, was es hier gibt. Und ich finde dann eher, weil man könnte ja auch sagen, man sieht solche Leute und denkt so, oh, das will ich auch haben. Ne, den Sportwagen brauche ich auch oder das Haus brauche ich auch oder was auch immer so. Aber das sind nicht meine Ziele und ich habe auch nie irgendwie anderen nachgeeifert, außer Andreas damals, wo ich Pizza gefahren bin. Fand das irgendwie so ein ganz gutes Beispiel für, weil sie dachte, das kann dir ja nicht gut tun da, diese ganzen Menschen um dich herum, die dir vorleben, wie krass das Leben sein kann. Da würde sie dran kaputt gehen, meinte sie, weil sie würde halt gerne da mitspielen wollen. Und ich sage so, nee, da will ich nie mitspielen, aus dem einfachen Grund, weil ich sehe das eher und denke mir so, genau das will ich nicht.
Kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja bald in Köln unsere OMR Aftershow am Abend des ersten Demexco Messetages. Ist ein Klassiker. Es ist meistens echt geil. Lauwarmes Wetter, kalte Getränke, gute Musik. Die ganzen Leute aus der Branche sind da. Man kann sich austauschen. Einige sind mehr betrunken, andere weniger. Es macht auf jeden Fall Bock. Man kommt und trifft Leute. Man kommt echt irgendwie trotz Party voran. Sowohl entspannt als auch beruflich. Ich kann es nur empfehlen, wer Bock hat dabei zu sein, am 12. September, am Abend des ersten Demexco-Tages bei uns im Bootshaus in Köln, die OMR Aftershow. Alle Informationen dazu bei uns auf der Website omr.com/aftershow. Ich meine, du bist ja auch ziemlich strikt von deinem Privatleben, kriegt man wenig mit. Also ja,
deswegen habe ich gerade lange überlegt, ob ich jetzt sage, dass wir in München sind.
Ja, aber ich meine, ich glaube, selbst ein Wikipedia-Eintrag, ich hatte mir erstmal durchgelesen, bevor wir uns zum ersten Mal trafen, ist in einigen Bereichen falsch. Ist das eine strategische Entscheidung? Also auch das ist Gut-Feeling?
Nee, das ist gekommen mit der Zeit. Weil ich denke mal so, wenn du so eine öffentliche Person bist, wie ich es bin, das ist das Einzige, was du wirklich noch hast, ist deine eigenen vier Wände. Und das geht einfach keinem was an. Vielleicht habe ich auch die eine Tochter, die ich habe, mal erfunden, weil das gehört halt dazu, ne? Wobei das wieder Marketing wäre, ne? Dann müsste ich
Storytelling.
Storytelling, genau. Nee, aber ich finde, aber das geht keinem was an, so, und das ist vielleicht auch schwierig für den einen oder anderen, aber es ist für mich andersrum auch schwer, weil wenn ich rausgehe auf die Straße, ist es ja schon auch so, die Leute kennen mich, aber ich kenne die Leute nicht. Das ist manchmal ganz komisch, so von dem Bauchgefühl, was man dann hat, wenn Leute zu dir kommen und sagen so, hey, bist du Joko Winterscheid, würde ich am liebsten sagen so, weiß ich nicht, sag mir, was willst du wissen, so, weil das ist so komisch. Die Leute haben so das Gefühl, ich begleite die vielleicht seit Jahren, ne, und die sehen mich in diesem einen kurzen Moment und ich sehe mich jeden Tag. Ich habe keine Faszination für mich, ne, ich kann nicht verstehen, warum.
Warum jemand dich?
Nein, aber sehr kokett formuliert, aber ich kann nicht verstehen, was das Besondere an mir ist, weil ich bin halt einfach ich so.
Und was war denn da das Krasseste, als jemand bei dir angerufen hat und gesagt hat, Mensch, ich möchte gerne ein Magazin machen mit deinem Namen drauf und eine Zeitschrift in den Kiosk bringen? Oder was war noch absurder, als jemand angerufen hat?
Der schönste Moment war eigentlich die Tage im Baumarkt, wo ein Typ zu mir gerade immer so, ey, du bist doch Kevin! Und dann hat er ganz leise gesagt so, wenn ich jetzt einen echten Namen sagen würde, würden ja alle gucken.
Okay.
Und das fand ich irgendwie ganz gut, dass er sich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht hat, wie quatsche ich den jetzt an? Und da habe ich dann auch eine diebische Freude dran, wo ich dann sage, Alter, was ist das für ein genialer Move? Mich hat noch nie einer mit dem falschen Namen angesprochen, um mit mir ins Gespräch zu kommen, weil er meinte, wenn er mich jetzt mit echtem Namen anspricht, wollen ja ganz viele vielleicht was von mir. Das Absurdeste, was mir so passiert ist, das kann ich gar nicht sagen, ne? Das sind so viele absurde kleine Geschichten. Also das ist gar nicht das große Ganze. Dieses Magazin zum Beispiel habe ich gemacht, weil ich Magazine liebe. Da ging es mir jetzt auch gar nicht so sehr darum, so ich brauche noch eine Aufgabe, ich habe dann noch weniger Zeit, sondern ich dachte mir halt so, und ich habe so dieses FOMO nennt man das, glaube ich, in Neudeutsch.
Fear of missing out.
Tatsächlich, ja. Also früher konnte ich auf Partys, war ich der Letzte, der nach Hause gegangen ist, weil ich dachte, irgendwas könnte hier noch passieren. Und ich habe tatsächlich immer so dieses Gefühl von, es könnte eine Chance an mir vorbeiziehen. Wenn ich das jetzt nicht ergreife, dann bin ich der dümmste Mensch der Welt. Und ich liebe Magazine und die Chance, ein Magazin zu machen und dann auch noch mit Gruner und Ja und mit den Kollegen da, ich meine, du kennst sie ja auch ganz gut, ist halt schon einfach einzigartig und ist auch super privilegiert, empfinde ich das, dass man irgendwie das Glück hat, das zu machen. Und ich finde es immer wieder absurd, wenn ich dann an den Kiosk gehe, wenn es denn dann mal irgendwo ausliegt. Ich bin immer im Streit mit denen wegen der vertrieblichen Strukturen. Dann sagen sie, nein, die machen einen super Job. Sag ich so, ja, mag er sein, aber ich finde es schon wieder nicht. Frankfurt Flughafen, sie haben es nicht. So, wo ist das Magazin? Wo ich dann, glaube ich, auch allen hart auf den Sack gehe, ne? Weil die denken so, es kann doch nicht sein, dass er uns jetzt anruft, weil es in Frankfurt am Flughafen das Magazin nicht gibt.
Aber das kann ich mir gut vorstellen, ne?
Ja, aber es macht mich dann halt wahnsinnig, weil ich will es dann auch überall sehen, wenn ich das mache. Aber das war einfach so eine Bockentscheidung, aber wirklich so, das ich glaube, das Abstruseste ist manchmal für mich eher so, was einem so für Gelegenheiten durch diesen Job gegeben werden. Ne? Also
zum Beispiel?
Keine Ahnung, ich würde es jetzt gar nicht groß ausführen wollen, aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel Thomas Gottschalk in der Nähe getroffen. Und das ist für mich dann wirklich, ne, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sage.
Weil du den so geil findest.
Weil es einfach, der ist der Gott, so, der ist der Gott der Unterhaltung, wirklich, der Größte, so. Und der war mal bei uns in der Sendung und wir waren dann noch in Kontakt oder du kriegst dann immer diese E-Mails geschickt, wo dann irgendwie das Management drin steht oder so oder teilweise dann auch die originalen E-Mail-Adressen von den Künstlern oder Stars, die dann halt kommen. Und dann fiel mir ein so, dass da glaube ich seine private E-Mail-Adresse mit drin stand und bin dann zurückgegangen in meinem Ordner und habe die gesucht, weil ich wusste, ich bin in L.A. und dann dachte ich mir so, ach komm, auf blöd einfach schreiben und habe wirklich so ganz höflich, lieber Herr Gottschalk, ich bin in Los Angeles, vielleicht erinnern Sie sich an mich, ne? Sie waren bei uns in der Show, Joko Winterscheid, bla bla bla, also wirklich so auch, da bin ich auch nicht der Typ, der sagt so, ey, Alter, was geht denn? Bin auch in der Stadt, wollen wir uns treffen, weil ich davon ausgehe, der muss ja wissen, wer ich bin. Das ist dann eher so ein Ding und dann hat er sich wirklich zurückgemeldet und meinte so, du, ist doch kein Ding, lass uns doch sehen. Dann kommst du rum, dann lass uns irgendwie einen Tag ausmachen, wie lange bist du da, was machst du, dann und dann kann ich nicht, wann kannst du, schreib mir zurück. So, und dann war es wirklich so, dass wir uns getroffen haben und das ist für mich so ein Moment.
Und dann hast du ein paar Stunden oder?
Dann, wir haben Nachmittag mit zusammen verbracht, ja. Und das ist für mich so ein Moment, den begreife ich bis heute nicht.
Okay. Weil er dich auch sehr geprägt hat offensichtlich als
ja, als Kind einfach so, ne? Du hast
keine Vorstellung.
Also das ist dann vielleicht, wenn man über Vorbilder redet, vielleicht auf eine Art dann doch eher, ne? Als großer Entertainer, weil eben habe ich gesagt, ich habe keine Vorbilder, aber er ist halt einfach die Perfektion. Es gibt keine Situation, in der er jemals irgendwie...
Findest du gut, wie er so jetzt abtritt, also so diese Mischung?
Ach, weiß ich nicht, das ist so da würde man ihm, glaube ich, zu nahe treten, wenn man das jetzt beurteilt. Ich glaube, dass er sich sehr, sehr, sehr genau Gedanken darum gemacht hat, wie er das machen wollte. Und das
also sieht er sich als Brand?
Das kann ich dir nicht sagen.
Also, aber der hat ja, okay.
Nee, aber das vom Marc nicht zu beurteilen, aus dem einfachen Grund, weil dafür kenne ich ihn, also ich kenne ihn einen Nachmittag in Kalifornien, so, aber es war halt einfach Wahnsinn, weil da fand ich dann auch das Faszinierende, der ist 1:1 so, wie er im Fernsehen ist. Der ist einfach ein unglaublicher Mensch, wahnsinnig witzig, auf den Punkt, ne, und unglaublich herzlich, und da war ich wirklich begeistert, aus dem einfachen Grund, weil der einfach so normal ist. Und natürlich wohnt er in Kalifornien und das ist fucking Thomas Gottschalk so. Aber das ist für mich dann immer eher so auf die Frage, was ist denn so absurd? Da frage ich mich halt, was ist denn mit deinem Leben passiert, dass du, der kleine Dötz, der Samstag bei deinem Papa im Eckchen auf der Couch lag und früher Wetten, das geguckt hast, dass du den Typen jetzt treffen kannst. Das habe ich wirklich, ich bin da vom Grundstück gefahren, ne?
Aber es spricht ja für dich, dass du so drüber nachdenkst. Du könntest ja auch ganz anders drüber nachdenken, sagen, fuck, wenn ich sozusagen in einer Zeit groß geworden wäre wie Thomas Gottschalk, dann hätte ich jetzt noch mehr Präsenz, und ne, der hat ja damals irgendwie sozusagen in der Zeit regiert, als nur 3 Sender da waren oder so.
100%.
Alle, wir alle kennen den, und der ist ja für noch mehr Menschen ist der ja so eine Gestalt wahrscheinlich, als es jemand heutzutage überhaupt sein kann.
Kriegst du gar nicht mehr hin, ne?
Du
nicht mehr hin.
Und darüber könnte man ja auch nachdenken und sich eigentlich ärgern, aber du bist ja anders, du denkst dann irgendwie, du siehst das Positive.
Nee, aber das ist auch so, das ist vielleicht auch ein kleines Learning aus unserem New York-Aufenthalt, ne? Dieses ewige, ach, alles ist kacke, ne, das nervt mich, ach, mir geht's nicht so gut, ach, ich habe aber diese und jene Probleme, ja, so, fuck it, wirklich, hab keinen Bock mehr, mir Gedanken über Probleme zu machen, ich möchte irgendwie Gelegenheiten entdecken und sehen, so, und in so einem Moment bin ich einfach unfassbar, also ich verstehe es dann wirklich nicht, ich checke nicht, warum ich also das ist jetzt, der andere wird sagen, so, ja, natürlich, bla, ne, aber ich checke nicht, warum bin ich in L.A., warum habe ich die Position gefunden, dass ich diesen Typen treffen kann, warum haben wir auch noch eine gute Zeit miteinander, und das war wirklich einfach so der wahrscheinlich absurdeste Moment in meiner kompletten Karriere, dass Thomas Gottschalk mir eine E-Mail zurückschreibt und man tatsächlich sich mittags dann zum Essen trifft.
Sag mal, du hast ja schon eine andere Sache probiert, die ich habe natürlich im Vorfeld jetzt irgendwie überlegt, ein paar Mal eigentlich, seit ich dich kenne, was würde ich eigentlich machen, wenn ich Joko Winterscheid wäre?
Wirklich?
Ja, weil ich es spannend finde, weil ich eine spannende Frage finde.
Das ist ja
fast. Es ist ein Quiz. So, ja. Ne, es ist ja, du hast so viele Optionen, und in der Medien bist du zwar in dieser neuen Medienwelt.
Aber das würde mich interessieren.
Können wir ja nochmal nach dem Podcast ausführlich drüber sprechen. aber in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch alle Sachen so durchdacht, die du schon gemacht hast. Und eine Sache, bei der ich auch hängen geblieben bin, weil ich dachte, das ist eigentlich keine blöde Idee, war Klamotten. Dieses German Garment habt ihr mal gemacht. Das macht er nicht mehr. Was eigentlich, wenn du Matthias Schweighöfer Klamotten
genau machst,
dann würde man meinen, das müsste funktionieren. Warum nicht?
Unfassbares Game, ne? Wahnsinnig viel Geld drin, und die großen Marken machen dich halt, wenn du so willst, da gibt's gar keinen Platz. So, da gibt's natürlich immer wieder so Einzelbeispiele, die dann funktionieren, aber bei uns war die Überlegung irgendwie, und das waren jetzt nicht nur Matthias und ich, sondern auch noch so durchweg hier und da immer mal andere Freunde, die involviert waren. Aber unser Ansatz war German Garment, deutsche Klamotten, so ein bisschen in Anlehnung an American Apparel, ne? Ja. Und zu sagen, so, wir produzieren das in Deutschland, das kommt von hier, weil es kann nicht sein, dass ein T-Shirt, das aus Bangladesch eingeflogen wird oder eingeschifft wird, 30 Cent kostet und da Leute irgendwie unter unmenschlichen Bedingungen irgendwo in Bangladesch arbeiten müssen, damit wir hier günstig an unsere Klamotten kommen. Und hatten damals halt überlegt, dass es ja eigentlich ganz gut wäre, und wir auch zu dem Zeitpunkt, Matti als auch ich, nicht wussten, geht das dann überhaupt weiter mit Film und Fernsehen? So, das war eher so eine Aussteigeroption im Sinne von, ey, wenn das hier kollabiert in den nächsten 2 Jahren, weil wir einfach nicht mehr weiterkommen, dann ist das vielleicht eine Option, die man sich jetzt hier aufbauen kann mit dem bisschen Fame, was man hat. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Also Punkt A ist, ich werde nie vergessen, weil natürlich ein Riesen-Run am Anfang da war, ne? Und Zalando hat damals eine amtliche 5-stellige Order geschrieben, und Sebastian, mein damaliger, oder immer noch Freund, aber damaliger Geschäftspartner, der da mit drin gewesen ist, rief mich an und meinte, Joko, Zalando hat gerade 5-stellig geordert. Also, Alter, es ist wahr, was alle sagen. Ed Hardy, here we come. Ne? Wir werden alle Milliardäre. Und schau, ihr Trottel. Und dann kam die nächste Order von Breuninger hier aus Stuttgart, und alle waren irgendwie riesig. Was wir halt nicht bedacht hatten, war Schritt 1. Ne? Also es war wirklich einfach, das war eine unfassbare Kinderstube, Lehrstube. Was wir halt nicht bedacht haben, Marketing. Keiner wusste, dass diese Brand existiert. Ergo, die Klamotten lagen wie Blei in den Regalen von Breuninger und Co.
War das noch in der Pre-Influencer-Zeit oder Pre-Instagram-Zeit?
Ja, da gab's Facebook vielleicht so im Ansatz, ne? Aber wirklich so 1.0.
Und, okay, also das heißt, Instagram konnte euch noch nicht helfen?
Nein, Instagram konnte uns nicht helfen. Vielleicht waren wir der Zeit voraus, vielleicht auch nicht, aber es war einfach ein Riesen-Learning. Wir haben halt wirklich, ne, irgendwann rief dann Zalando an und meinte, Leute, Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir dumpen die Klamotten jetzt auf EK, wenn ihr so wollt, dass das Zeug hier rausfliegt. Oder ihr nehmt sie zurück. Und dann haben wir gesagt, so, ah nee, zurückgehen geht nicht, weil die Kohle ist ausgegeben. Es war halt wirklich, es war absurd. Wir waren die größten Stümper. Ich glaube, es hat auch deswegen nicht funktioniert, weil man einfach so ein bisschen zu lange mit dieser Marke gehaushaltet hat und auch nie so diesen Durchbruch geschafft hat. Da gab es dann immer wieder so rotierend neue Personalien, die dann irgendwie dazugekommen sind, die auch immer wieder mit voller Energie da rein sind. Aber ich glaube, irgendwann war der Zug auch abgefahren.
Aber auch Textilwirtschaftsprofessionals
sozusagen. Ja, ja, schon. Ja, also zumindest mit dem Background familiärerseits zum Beispiel. Aber das ist auch einfach wirklich ein unfassbar krasses Business. Ne? Also da ist es so wahnsinniger, also A, hast du wahnsinnige Vorfinanzierungsraten. Ne? Das ist ja, du musst ja alles produzieren und dann bekommst du erst, keine Ahnung, 9 Wochen nach Auslieferung oder 6 Wochen nach Auslieferung kriegst du deine Kohle. Und dann hast du aber eigentlich schon so, du hast immer dieses riesen Gap gehabt, so was ich meistens privat gecovert habe oder auch Matthias mal gecovert hat oder auch mal einer der Geschäftspartner gecovert hat, weil er es konnte. Aber es hat halt nie so diesen einen Moment gegeben, wo dann mal irgendwie so viel übrig blieb, dass man sagt, okay, das reinvestieren wir jetzt mal in die und die Richtung, sondern es war immer so.
Und Investoren dazu zu holen oder so?
Ja, hatten wir überlegt, aber auf eine Art war das Ding auch so, ich glaube, wir haben uns das selber so madig gemacht, ne? Dass da keiner mehr die Energie und den Bock drauf hatte. Und ich finde, das muss man dann sich auch ehrlich eingestehen, ist das Thema durch, ja oder nein? Haben wir eine Menge gelernt? Alle definitiv ja. Haben wir viel Geld verdient? Ja, haben wir auch. Verloren? Haben wir viel Geld verloren? Ja, haben wir auch. Aber es war halt eine unfassbare Schule und ich habe wahnsinnig viel dazugelernt, nämlich, dass man halt einfach im besten Fall auch einen Plan von dem Business hat, in das man rein möchte und nicht einfach blind aus Bock heraus, so geil das ist, irgendwas macht, sondern ich werde nie vergessen, als wir damals diese ersten Orders geschrieben hatten und wir wirklich im 6-stelligen Bereich Umsätze hatten, habe ich mit Sebastian damals, waren wir bei Audi und haben uns Autos angeguckt und dachten so, ja, es läuft ja mega. Und was also so richtig dumm, also so ernsthaft, ja, guck mal, mit den Einnahmen, da könnten wir uns hier locker jetzt beide irgendwie eine geile Karre leasen und die irgendwie über die Firma laufen lassen so und haben uns null Gedanken darum gemacht, was ist der nächste Schritt. Also wir hatten schlichtweg keinen Plan. So. Und das hat sich ein bisschen geändert, ein bisschen. Aber das Ding ist halt einfach grandios gegen die Wand gefahren.
Aber du guckst ja mittlerweile ja auch schon Digitalfirmen an und beschäftigst dich mit diesem Segment, ne? Also ich meine.
Ja, klar. Ist ja auch spannend. Ich meine, das ist ja die Zukunft.
Investierst du auch? Also kaufst du irgendwie Amazon oder Rocket oder irgendwie Zalando Shares oder sowas?
Ja, durchaus. Mhm. Von denen habe ich jetzt nichts. Aber es gibt so ein Netflix Bruder, wenn du so willst, in China. Frag mich jetzt nicht nach dem Namen, habe ich aber gefunden, fand ich gut, habe ich mit meinem Finanzmenschen, den ich da habe, besprochen. Da sind wir reingegangen, es ist Amazon gerade irgendwie 13% gefallen nach den schlechten Zahlen. Ist ja auch immer never catch a falling knife, sagt man, aber du weißt ganz genau, die werden
Amazon immer weiter kaufen.
Und auch Netflix, glaube ich. Ne? Ja. Also machen wir sich's vor, auch wenn die hochdefizitär sind, die werden jetzt die 13%, die sie letzten Tage verloren haben aufgrund der Zahlen, die werden die wieder einholen. Ne? Ja. Und das ist schon so, das mache ich auch, sicherlich, ja. Und ich sehe das tatsächlich auch alles, um vielleicht mal so den Ursprung von dem allen, ne? Das ist meine Rentenversicherung. Also all diese Unternehmungen, die ich links und rechts starte, verstehe ich 100% als, wie komme ich im Alter über die Runden.
Okay. Und sprichst du mit so deutschen VCs oder so, sprechen dich Leute an und suchen dich für Co-Investments oder?
Also schon so über LinkedIn und Co., ne, kommen dann mal so Anfragen, die ich dann auch immer weiterleite an die Leute, mit denen ich das so ein bisschen bespreche dann, weil ich jetzt nicht in der Lage bin, sofort immer alles selber.
Also es gibt ja so dieses Celebrity-Investor oder sowas.
Total, aber das ist teilweise auch absurd, ne? Da kommen halt Leute und sagen so, ja, ich bräuchte eine 500.000, dafür würdest du 5% kriegen. Ich so, Digga, eine 500.000, ne, das bitte melde dich bei jemandem, der das Geld hat. So, das ist, was glaubst du denn, wie viel Geld ich rumliegen habe, dass ich dir einfach mal eine 500.000 geben kann? Aber es ist tatsächlich wenig und es ist auch relativ, finde ich.
Aber es melden sich eher Einzelpersonen,
ja,
und weniger jetzt sozusagen Fonds oder so, weil ich habe das Gefühl, könnte ja total sinnvoll sein, dass irgendwie, sagen wir, Investment-Profis sagen, wir machen den ganzen Profikram und 100%. Wir brauchen halt jemanden an der, ja, Seite, der mir die Reichweite gibt und der dir das abnimmt, wo man sich so ergänzt, weil dann sitzt du ja auch eher auf einem Fonds und weniger auf einem einzelnen.
Finde ich auch total absurd, dass es das nicht gibt. Ich meine, Philipp Lahm macht so ein bisschen vor, ne? Der ist vielleicht so der Einzige, wo ich jetzt mal gefühlt sage, der mit einem so sich diese Welt teilt, ne? Mhm. Aber ich finde, es gibt wahnsinnig wenige da draußen, die dieses Modell fahren, also Media for Equity oder was auch immer, aber hingehen und sagen, ey, lass uns doch mal irgendwie daran beteiligen. Und ich finde es auch, es gibt niemanden, der dieses Feld bisher, und da bin ich aber auch zu so sehr ich dann gut bin, irgendwie ein A und B miteinander zu verbinden, dafür kenne ich die falschen Leute dann wiederum. Ich glaube auch, dass das ein unglaublicher Markt wäre. So, ich habe letztens eine gute Freundin, die auch in der Öffentlichkeit steht, mit einem guten Freund aus Hamburg connected, weil der irgendwie ein gutes Produkt hat, wo ich dachte, ach, da passt sie ja ganz gut drauf. Was daraus wird, weiß ich nicht, das ist mir dann auch wurscht in dem Moment. Aber es gibt halt keinen, der es irgendwie professionalisiert angeht. Und es gibt, finde ich, da eine ganze Menge Möglichkeiten in diesem Land. Und auch tatsächlich jetzt nicht nur für deutsche Startups, sondern als wir in New York waren und diese HQ Trivia oder Trivia-Jungs da irgendwie dabei waren, ne, die haben halt sofort gecheckt, ne, ah, geil, du bist super, deutscher Markt, kannst du uns ja in einer Sekunde abschließen. Und das war für mich so absurd, dass die sofort Business Talk machen wollten. Und ich dachte, hey Leute, wir sind heute Abend zum Trinken, ey, take it easy. Ne? Aber das finde ich dann interessant, dass da bei denen sofort der Groschen gefallen ist. Ah, guck mal, mit dem sofort den ganzen Markt aufgerollt, alleine die Meldung. Und das verstehe ich nicht, warum das so wenig genutzt wird in diesem Land, dass man die Aufmerksamkeit von anderen nutzt, um eine Aufmerksamkeit auf was zu lenken.
Also es ist ja eigentlich wie in der Werbung auch halt nur in diesem Startup-Sektor könnte man es ja noch viel fokussierter machen und nochmal anders handeln. Ne? Jetzt nicht gegen große Cash-Summen, sondern
nur irgendwie. Aber du hast ja auch, wenn du dieses ganze Influencertum anguckst, die machen nichts anderes. Also das ist ja am Ende, leiten die ihre Aufmerksamkeit auf ein Produkt. Oder wenn du jetzt hier die Story, letztens hier im Forbes Magazine, habe ich verschlungen den Artikel, nicht, dass ich jetzt oft das Forbes Magazine lese, aber Kylie Jenner, 20 Jahre.
Ja, Milliardär.
Hammer, ne? Aber auch super, hast du die Kickstarter-Kampagne oder was es ist, mitbekommen, wo der Typ gesagt hat, so, sie ist noch keine Milliardärin, lasst uns bitte die letzten 100 Millionen zusammen sagen.
Aber das spenden jetzt wirklich Leute. Das spenden jetzt
wirklich? Ja, das hab ich habe es nur gelesen.
Das spenden Leute, dass die jetzt Milliardärin wird.
Oh Gott.
Das ist wirklich krank.
Eigentlich. Eigentlich müsste man mal ich habe irgendwann mal die Idee gehabt, ich habe 1,5 Millionen Facebook-Fans, ne, da dachte ich so, was ist, wenn ich jetzt einfach nur Leuten schreibe, bitte, wenn mir jeder von euch 1 Euro schickt, ich verspreche euch, wir sehen uns nie wieder. Ich lasse euch alle für immer in Ruhe. Ne? Weil das ist über 1,5 Millionen Euro, aber das ist ja da nichts anderes. Und wie bescheuert bist du denn, dass du dieser Kickstarter-Kampagne Geld gibst, um die, aber ist halt eine krasse Story, die sie da erzählt, wenn es wirklich stimmt, mit nur 5 Angestellten da irgendwie Net Worth oder Company Value 900 Millionen in den letzten 3 Jahren sich zu erarbeiten, faszinierend. Aber das finde ich auch so interessant, wenn du jetzt, und das war der Ausgangspunkt, diese Influencer in Deutschland leihen immer ihren Namen einer großen Marke, um dann der Marke die Aufmerksamkeit zu geben. Aber ich bin auf der festen Überzeugung, Beispiel Jenner, die halt hingehen und eine eigene Linie, ein eigenes Produkt mit eigener Distribution, mit allem, was dazugehört, ne, aufsetzt. Warum macht das keiner?
Ich meine, du kennst Lena Gerke. Warum macht Lena Gerke es nicht? Du warst doch vor kurzem mit ihr in der Jury, ne? In der
ja, Musik, beim, ne? Ding des Jahres, genau, ja. Super Frau.
Ja?
Mega cooles Mädchen, wirklich. Also, ernsthaft. Ich glaube, Lena kämpft manchmal damit, dass sie einfach, die sieht halt wahnsinnig gut aus, machen wir uns nichts vor. Ne?
Absolut, ja.
Da kann man offen drüber reden.
Ich war auch stolz, dass sie bei OMR war. Ne? Das war
sie bei OMR?
Ja, war dieses Jahr bei OMR. Im Panel mit Florian Heinemann, glaube ich.
Ah, also, wirklich? Und?
Ich habe das selber nicht sehen können.
Okay.
Aber es war irgendwie von About You, von dem großen Hamburger Klamottenladen.
Ja.
Also Klamottenladen, mittlerweile Unicorn, Tarek Müller und Co. Ja. Ich habe jetzt nicht Klamottenladen gesagt. Also
hat er, Tarek.
Also jedenfalls, haben da so ein Panel und haben da über Influencer-Marketing und so Sachen gesprochen, da war sie dabei und ich habe das nicht gehört, aber ich verfolge das auch so ein bisschen, weil sie ist ja, glaube ich, schon so die größte Hausnummer im Influencer-Marketing in Deutschland.
Ja, und vor allen Dingen nicht nur aus diesem, sag ich mal, Influencer-Game Instagram entstammend, sondern halt auch noch mit einem Standbein moderiert halt und ist im Fernsehen vertreten, so. Also ich finde, die hat so eine ganz gute Bandbreite sich erarbeitet.
Aber sie macht ja auch mit, fällt mir jetzt gerade ein, sehe ich blöd aus, weil ich war sogar eingeladen letztes Jahr auf einer Weihnachtsparty, wo sie mir eine eigene Kollektion mit About You rausgebracht
hat. Aber eine eigene Kollektion mit About You, warum nicht, genau, was du eigentlich auch gesagt hast, das liegt doch auf der Hand, warum macht so jemand nicht was Eigenes? Und eine Kylie Jenner geht ja nicht hin und sagt, ah, MAC Cosmetics, ich würde gerne mit euch eine Linie machen, sondern sie macht eine eigene Linie.
So verrückt es sich anhört, jetzt gehe ich nochmal wieder mein Podcast-Gedächtnis durch. Ich hatte vom einem Jahr mal Silvi Mais und die hat irgendwie im Podcast erzählt, sie hat sich jetzt irgendwie von Hunke Möller und Otto und allen getrennt, um ihren eigenen Kram zu machen.
Und jetzt komme ich und erzähle dir, dass beim Amazon Prime Day vor ein paar Tagen Silvi Mais Klamotten für, glaube ich, teilweise 70% reduziert angeboten wurden. Es ist kein gutes Zeichen.
Das ist kein ja, da weißt du als ehemaliger
Textilunternehmer. Nein, aber hat auch keiner mitbekommen. Also habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja. Sag und ich mal, kaufe gerne Silvi Mais.
genau, für die verschiedensten Anlässe.
Ich trage gerne auch mal an David Beckham nochmal erzählt, dass er gerne Frauenunterwäsche trägt.
Sag mal, du guckst ja aber auch so ein bisschen so Gary Vaynerchuk und Casey Neistat sind schon Namen, die du kennst, ja, und verfolgst, was die machen?
Casey Neistat weniger jetzt im Moment, aber Gary Vaynerchuk habe ich eine ganze Zeit hart gesuchtet. Irgendwann war es mir dann eins zu viel. Also das ist dann so,
zu viel Motivational Talk.
Boah, es ist wirklich so. Ich habe mittlerweile wirklich, und ich habe ihn, verfolge ihn immer noch, und wenn dann seine Insta-Stories da kommen, denke ich mir so, Alter.
Jetzt mal was anderes.
Nee, nicht nur das, sondern so, how? Also wie geht das? Wie kannst du jeden Tag so on fire sein? Und wie kannst du immer noch quasi propagieren, was ich vor einem Jahr schon mal gehört habe? So, und faszinierender Typ, finde ich, wirklich. Weil auch so, der Vater hat einen Weinladen, glaube ich, oder so, und hat dann irgendwie diese Videos gestartet. Und ich finde aber eigentlich, oder hat diese Videos gestartet, wo er, um den Satz logisch zu Ende zu bringen, wo er dann irgendwie Weine probiert hat und was irgendwie so ein Key-Factor, also ich kann mir immer so von jedem so ein bisschen was mitnehmen, ne? Und so ein Faktor, oder mein Gott, keine englischen Termini, einfach so was ich von ihm wirklich gelernt habe, ist Patience, ne? Schon wieder Englisch. Ist halt irgendwie so Ausdauer, also wirklich so, hab Geduld, so, weißt du, nichts kommt von jetzt auf gleich. Und ich finde dann eigentlich die süßesten Videos, die er dann immer postet, ist, wenn dann irgendwelche Kids zu ihm kommen und er sagt so, fang nicht an, und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Markending, ne? Fang nicht an, drüber nachzudenken, wie erreiche ich die Leute, sondern sei du selbst. Sondern mach einfach das, was du für richtig hältst, und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Aber hab Zeit und gib dem Zeit so. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, weil alle immer so ein Gefühl, glaube ich, entwickeln in der heutigen Zeit, wo du siehst, wie links und rechts von dir Leute auf einmal an dir vorbeiziehen, und du denkst dir so, okay, dann ziehen sie halt links und rechts an mir vorbei. Ich könnte jetzt auch gucken, wie komme ich denn jetzt wieder vor die, aus dem einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe, ich müsste das. Aber es ist halt einfach falsch. So, wenn ich mein Ding mache und das irgendwie mit einer gewissen Konsistenz auch versuche fortzuführen, glaube ich, wird sich das immer irgendwie durchsetzen. Und natürlich wird es links und rechts immer Menschen geben, die besser sind als man selbst. Und man neigt ja auch immer dazu, du guckst immer nur nach oben und nie nach unten. Wenn ich, und das muss man manchmal dann tatsächlich auch selber machen, mich so analytisch mit mir selber beschäftige, ne, muss ich auch einfach mal ab und an mir eingestehen, irgendwo bin ich ja dann auch gelandet, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, weil deine Story ist ja auch crazy, ne, wenn man sich anguckt, wo OMR herkommt und was du machst, und du sitzt aber jetzt genauso da und guckst eher so auf den Boden und denkst, ja gut, ist mir unangenehm, aber so bin ich halt auch eher. Ich glaube, man selber sieht immer gar nicht, was man geschaffen hat, weil man das einfach macht, so. Und das finde ich auch gut auf eine Art, aber gleichzeitig, es gibt ja auch dieses großartige Comedians in Cars Getting Coffee hier mit Jerry Seinfeld, ne, da gibt es gerade eine super Folge mit Zach Galifianakis, der Typ aus Hangover. Und die sitzen da zusammen und dann sagt Zach Galifianakis so zu ihm, ich habe immer das Gefühl, ich kann nichts. So, und find's total absurd, dass ich damit Erfolg habe, und fragt dann Jerry Seinfeld, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich kein Selbstbewusstsein habe. Hast du Selbstbewusstsein? Und sagt Jerry Seinfeld, Alter, Tonnen. So, und was ist, so bin ich nicht. Und ich würde mir manchmal wünschen, so ein bisschen so zu sein, dass man halt viel mehr darauf aufbaut, was man sich schon aufgebaut hat, um den nächsten Schritt zu gehen. Weil ich habe immer das Gefühl so, oh Gott, wenn ich jetzt einen Schritt falsch mache, dann war das das. Dann
ist also das heißt, vorbei. Du hast auch, ich meine, bei mir geht's so, ich habe schon so diese Angst, so also eine Paranoia, es könnte auch alles vorbei sein. Ne?
Voll.
OMR, das könnte, mein kleines OMR-Baby könnte vorbei sein.
Dein kleines OMR-Baby.
Ja, also
nein,
und dann kommen die Leute vielleicht nicht mehr, oder die Firmen wollen nicht mehr bei uns Kunden ansprechen, nicht mehr ausstellen und so. Das hast du also auch. Du denkst ja auch manchmal,
total.
Es ist vergänglich sozusagen.
100%, und ich glaube sogar, aber das ist auch in meiner Außenwahrnehmung wahrscheinlich leider gesagt, ich glaube, dass es dir definitiv noch eine prosperierende Zukunft bevorsteht, aus dem einfachen Grund, weil du bist ja auch keiner, der irgendwie stillsteht, sondern du guckst ja immer so, was ist the next thing und wie kann ich das nochmal verändern, was kann ich noch hinzufügen. Ich war letztens auch total überrascht, dass ihr dann hier irgendwie noch so den Amazon Report, ne, wie kann ich für einen Vendor oder was auch immer, Marketplace, ne, wo du denkst so, ah krass, okay, das macht ihr auch. Also du bist ja schon auch immer jemand, der nochmal auf der Suche nach dem, was kann ich denn noch hinzufügen oder was kann man vielleicht auch wegnehmen, damit ich mir was anderes hinzufügen kann. So, ich glaube, dass du ja zu einem Zeitpunkt mit OMR gestartet bist, wo du den noch gar nicht ausmalen konntest, oder vielleicht hast du es dir
mega Glück gehabt.
Ja, oder vielleicht auch nicht, ne?
Aber Timing war gut.
Timing war gut, so, und in dem Fall war es auch keine Stadt in China, sondern du hast es halt richtig genäht, so. Und man muss ehrlich sagen, so die Zeit, in der du dich jetzt mit diesem Thema bewegst, ist ja 100% perfect fit, so. Es ist ja Wahnsinn. Und das ist aber auch, und wir haben eingangs über Podcasts und Monetarisierung von Podcasts gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das Band da schon lief, aber vielleicht ja. Wo du auch gesagt hast, so, das wird ein krasses Business werden, so. Und da hast du 100% recht mit. Und ich glaube aber auch, dass dieses ganze Online-Marketing-Business, das ist am Anfang. Das ist so wie damals, als auf einmal der Fernseher kam und das Radio nicht mehr interessant war. Weil es ist einfach eine komplett andere Welt, in der man sich da auf einmal bewegt. Aus dem einfachen Grund, weil ich bin jetzt kein Profi, aber die Welt digitalisiert sich einfach komplett gerade.
Und ich meine, das haben wir ja, vielleicht ganz interessant für die Hörer, haben wir jetzt im Auto gerade besprochen. Ich glaube, es ist halt, wir werden zum Beispiel in den nächsten Jahren die ersten Podcast-Millionäre in Deutschland sehen. Gibt's in den USA schon. Und das ist ja auch, was ich dir jetzt sage, Mensch, ey, denk drüber nach, Mann, du könntest das sein. Bis ich es werde, da müssen noch mehr Jahre vergehen.
Aber noch im Bereich, wo ich Millionär werde, ist ja.
Okay. Aber in der Tat, das ist halt irgendwie die große Chance, weil viele klassische Vermarkter das nicht so schnell bewerkstelligen können und noch sehr auch in ihrem alten Business hängen müssen, auch viel zu verteidigen haben, viel zu verlieren haben. Da ist jetzt irgendwie eine große Chance. Und deswegen, einer der Aspekte, wenn ich jetzt Joko Winterscheid wäre, dann würde ich mir überlegen, wie könnte ich da nun stattfinden? Und mit Paul vielleicht, ist das schon mal eine ganz ganz aussichtsreiche Startrampe.
100%, dafür müssen wir aber den Aufnahmezyklus verändern. Ich würde gerne morgens aufnehmen und es ist wirklich, das war für mich immer die Hölle. Paul, was machst du? Du, ich mach mir gerade einen Kaffee, dann gehe ich jetzt kurz rüber, dann können wir anfangen. Okay. Und bei dir, du, ich sitze hier und habe nur noch eine Lampe an und wenn wir fertig sind, gehe ich schlafen. Es ist früh morgens so.
Ja, okay.
Und bei mir war es immer spät nachts und das war auch so ein bisschen so ein Kriterium, warum ich es irgendwann dann nicht mehr ausgehalten habe und wir dann zu Weihnachten aufgehört haben. Aber wir verbringen jetzt den Sommer wieder zusammen und haben uns fest vorgenommen, im Sommer drüber nach uns Gedanken darüber zu machen, wie man das Ding nochmal aufsetzen könnte. Und Paul hat's ja auch schon kommuniziert. Genau. Das ist so, der macht das ja auch klug, ne? Der sagt dann schon so, es kommt, du kannst jetzt nicht mehr zurück, Joko, das geht jetzt nicht mehr. Aber ich hab da auch Bock drauf, das hat doch wahnsinnig Spaß gemacht.
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Freunde von der Hamburg Media School. Wer OMR regelmäßig verfolgt, weiß, wir stehen den Kollegen dort recht nahe. Und jetzt haben sie sich durch Zufall tatsächlich eine Reise nach New York ausgedacht, wo ich ja nun auch kürzlich erst war. Hier geht's vom 4. bis zum 10. November los. Eine kleine Gruppe, ich nehme an, so 10 bis 15 Leute sollen das sein, die dort unter Führung der Hamburg Media School und den Verantwortlichen dort durch die New Yorker Medienszene geführt werden und dort irgendwie Erfahrungen machen können, Leute treffen können, sich austauschen können. Also klingt lehrreich, klingt nach einer coolen Zeit. 6 Tage New York mit einer Truppe zusammengestellt von der Hamburg Media School. Wer mehr wissen möchte, einfach unter hamburgmediaschool.com gucken oder vielleicht mal Hamburg Media School und Innovation Field Trip New York googeln. Da steht alles, was man da erleben kann. Vom 4. bis zum 10. November diesen Jahres geht's auf nach New York, wer Bock hat. Viel Spaß.
Sag mal, weil ich das irgendwie, ich glaube, viele Hörer sich das auch fragen, ich meine, ich kann jetzt, eigentlich gehört ja zu OMR, dass ich immer danach frage, wie viel Umsatz macht was, wie groß ist was. Bei dir ist jetzt sozusagen die naheliegende Frage.
Also ich habe letztes Jahr ungefähr 600 Millionen Euro verdient.
Genau, ja, genau. Also,
ich bin ehrlich. Genau. Ich würde dich nicht anlügen. Man merkt es mir halt nur nicht an. Aber ich habe mir meine ganzen Knochen sind aus Gold mittlerweile, weil ich es halt nicht verstecken möchte.
Aber ich traue mich jetzt mal so ran. Du lebst sozusagen am Ende von einem Einkommen, was du dir zahlst als Geschäftsführer von wahrscheinlich Florida oder so, oder?
Nee, anders. Ich bezahle mir selber einfach ein Gehalt aus meinen gesamten Einkünften. Also ich habe quasi ein...
Also Dividenden, alles fließt in eine...
Ich habe ein großes Konto, wenn du so willst, und ein kleines. Und auf dem großen ist alles drauf, was von überall reinkommt.
Und davon
zahle ich mir sehr überschaubares Gehalt.
Das heißt, du wartest jetzt gar nicht irgendwie, wenn da jetzt irgendwie eine Influencer-Kampagne kommt, das fließt in irgendeine Firma?
Ich habe noch nicht eine Influencer-Kampagne gemacht.
Ich habe doch gestern was bei dir gesehen, da hast das du irgendwie war, ich, so
das
Fakt, oder wie hieß die Marke?
Abficker Records, das sind Freunde aus dem Stuttgarter Raum, wo es mir jetzt komplett, ich finde diese ganze Diskussion gerade, du musst alles kennzeichnen. So, das macht mich rasend, weil ich denke, ich bin auch einer von denen, der abgemahnt wurde, weil er Dinge nicht richtig gekennzeichnet hat, so.
Okay.
Und da kann ich mit leben, denn dann kennzeichnet man sie halt richtig so. Aber ich finde halt auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier gegenüber beim Hey Luigi essen gehe und Bock habe, Luigi einen Gefallen zu tun, ne, dann mache ich das halt einfach so. Und dann ist das ja nicht, weil ich davon erwarte, dass Luigi mir danach ein Getränk umsonst gibt oder dass Luigi mir morgen Mittagessen umsonst gibt, sondern ich finde es dann auch ganz angenehm, einfach mal ohne monetären Hintergrund einem damit einen Gefallen zu tun, weil mein Gott, die Leute überleben auch. Ich habe einen Kumpel, deswegen habe ich dann auch als Werbung getaggt. Der macht eine kleine Eisdiele hier auf dem Elisabethmarkt in München. Fitzi Bubbele, machen wir mal Werbung für.
Ja. Muss man da noch hingehen, Fitzi Bubbele.
Wirklich super gutes Eis. Und der kämpft ums Überleben, wenn du so willst, weil der liebt halt einfach Eis machen. Und es ist einfach ein hartes Geschäft. So. Und wenn ich mir dann denke, Mann, ich habe Bock, dem zu helfen, dann ist das natürlich auf eine Art irgendwo Werbung. Aber ich finde diese ganze Diskussion gerade so ein bisschen nachvollziehbar, aber auch so wahnsinnig weit hergeholt, dass man hingeht und sagt, jetzt musst du alles markieren. Und damit das nochmal so viel mehr verwässerst, als dass du halt gar nicht mehr unterscheiden kannst, was ist denn jetzt richtige Werbung und was nicht. Und das finde ich total absurd. Ich habe auch, also blöd gesagt, ich könnte ab heute für jeden Post Geld nehmen, aus dem einfachen Grund, weil ich alles ja irgendwie markieren muss, und würde mich wahrscheinlich dumm und dämlich damit verdienen. Aber das kann ja nicht sein. Also ich als einer, der noch nicht, habe noch nicht einmal einen Cent angenommen für irgendeinen Deal, für irgendeinen Post.
Bei Instagram wirklich nicht.
Bitte?
Bei Instagram. Nein. Aber es hat dich noch keiner gefragt oder hast du einfach alles abgelehnt?
Nee, abgelehnt oder tatsächlich auch sehr wenig gefragt worden bis hier.
Ist erstaunlich, ich meine, du hast,
ja, ist verrückt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, alle denken dann immer so, der muss so viel kriegen, der macht's eh nicht, ne? Und wenn ich dann mal was vertagge, dann ist es halt mein Magazin oder so, wo ich dann aber auch natürlich schreiben muss, bezahlte Partnerschaften mit JWD-Magazin, wo ich denke, das ist mein fucking Magazin, natürlich habe ich ein Interesse daran, dass ich das verkauft, also wie absurd wäre das? Ich muss sogar meine Shows vertaggen.
Wirklich?
Ja, weil ich natürlich als Produzent einen monetären Vorteil davon verspüre, wenn mehr Leute es gucken, was totaler Irrsinn ist, weil es ist nicht so, wir kriegen eine Fee, um diese Show zu produzieren und das, was wir ausgeben, geben wir aus und das, was übrig bleibt, ist unser Gewinn. So, da habe ich gar nichts von. Außer vielleicht, dass wenn die Quote besser ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass meine Leute, ist ja jetzt auch nicht so, wenn ich 700.000 Leute schreibe, ey, heute Abend 20.15 Uhr Beginner gegen Gewinner, ne, dass dann irgendwie 700.000 Leute mehr einschalten, weil wenn es so wäre, dann würde ich, hätte ich 40-50% Quote.
Kann man denn irgendwie Quoten beeinflussen, so durch digitalen Marketing oder sowas?
Ich meine, ich werde überrascht. Ich das Gefühl, also ich habe natürlich keinen Vergleich zu, wie wäre die Quote gewesen, wenn das nicht stattgefunden hätte.
Aber zum Beispiel bei der Class, als jetzt die Class Late Night Show rauskam, da bist du ja nun auch monetär mit beteiligt, also bist ja, kommt aus eurer Firma raus, also genau. Das ist ja für dich total interessant, dass es gut läuft. Da habe ich jetzt gesehen, habt ihr extrem viel Plakate gemacht und der...
Das macht der Sender.
Okay, das heißt, ihr selber macht da gar nichts.
Da sind wir ja außen vor.
Aber wäre es nicht in eurem Interesse, dass da irgendwie dann, weil das dann da total gepusht wird und dass es richtig groß wird, also dass ihr da reingreift? Ich meine, du bist jetzt so ein werbe- und marketingaffiner Typ. Wenn du dann siehst, die kleben da Plakate, denkst du dir nicht, fuck, ey, eigentlich müsste man das so und so und so machen, oder?
Nee, aber bei den Dingen glaube ich sogar, dass dieses klassische Out of Home, ne, ist das Beste, was du machen kannst. Also ich glaube wirklich, dass...
Dann sind jetzt auch nicht blöd, okay.
Nee, das nicht, aber es ist wirklich so, glaube ich, für eine neue Show, Plakate in einem Land zu plakatieren, ist, glaube ich, das Effektivste, weil die Leute draußen dran vorbeikommen. Es ist ja auch nicht so, dass, jetzt mal ganz böse formuliert, du kannst ja 500 Trailer auf ProSieben schalten für die Sendung, wenn die aber keiner gesehen hat, weil sie dann in dem Moment gerade umgeschaltet haben oder so, haben die einfach komplett ihr Ziel verpasst. So. Und ich glaube, dieses Out of Home ist bei solchen Shows noch das Beste, was du machen kannst. Jetzt im Speziellen bei so Fernsehsendungen habe ich lieber ein Plakat hängen an einer Bushaltestelle, wo die Menschen sitzen und dran vorbeifahren jeden Tag oder an irgendeiner Wand, wo die Autos dran vorbeifahren, als dass wir selber eine super smarte Social-Media-Kampagne fahren, weil die wird sicherlich auch ihre Leute erreichen, aber ich habe immer das Gefühl, so, das ist ja dann ein bisschen, wenn du so willst, die alte Welt mit alten Mitteln bewerben. Das funktioniert gut. Ich weiß immer nicht so, wie groß die Konvertierungsrate wirklich wäre, wenn man sagen, also es ist aber auch so nicht nachvollziehbar, weil du natürlich bei dieser Quotenmessung, wie sie in Deutschland ist, und das muss man auch sagen, ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, es sind glaube ich 8000 schwarze Boxen, die irgendwie dir die Quote hochrechnen. Also auf 8000 Boxen basiert die Quote, die wir bekommen.
Aber ich meine, für euch hängt ja wahnsinnig viel daran, dass die Sendung gut läuft. Und deswegen denke ich mir, man würde sich, als Unternehmer ist man natürlich dann frustriert, wenn man bei dem wichtigen Teil der Wertschöpfung ausgeschlossen ist. Aber man kann natürlich eine geile Show hinstellen, dann liefert man die ab und dann hat man keine Möglichkeit mehr, den Erfolg zu beeinflussen. Bei mir jetzt, bei OMR ist es halt Gott sei Dank so, ich meine, am Ende versuchen wir auf unserem Niveau, in unserer Art auch eine gute Show hinzustellen, aber ich kann auch noch gucken, dass ich irgendwie alle Marketing, alle Maßnahmen ergreife, dass es halt gut läuft. Das ist ja bei euch dann nicht mehr so möglich, weil das macht der Sender.
Das macht der Sender, genau, ja. Aber das ist schon auch so in Absprache mit uns. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie da komplett ihr eigenes Ding machen, sondern wir versuchen uns dann schon auch einzubringen und versuchen dann auch zu sagen, ah, wir glauben, das ist besser, das ist schlechter. Die Plakate zum Beispiel sind 100% mit uns abgestimmt immer. Da sind wir auch teilweise, glaube ich, ein Pain an der Stelle. Vielleicht mal Entschuldigung an all die Kollegen bei ProSieben. Weil wir dann sagen, ah, nee, da müssen wir nochmal ran, das werden wir gerne nochmal anders haben und so. Aber immer zum Guten, das auch immer. Und da das klingt auch sehr werblich, aber da ist ProSieben auch einfach eine geile Heimat, weil die auch durchaus gewillt sind, da immer das Maximum
rauszuholen. Aber glaubst du nicht, wenn du allein dein Netzwerk, also sagen wir mal, es fängt ja an mit Lena Gerke, mit, keine Ahnung, Materia, Paul, so viele Leute, Matthias Schweighöfer, weil du kennst ja diese ganze Generation der sozusagen Entertainment-Prominenten, kennst du ja alle. Wenn die alle sozusagen posten würden, so in einem gewissen Zyklus, so heute Abend die Show, das würde auf jeden Fall richtig Zuschauer treiben. Also
das Schöne ist, die meisten machen es sogar ungefragt, weil genauso wie ich, wenn Martin ein neues Album rausbringt, ich doch auch einfach aus Freundschaft mir denke,
mach ich mal?
Promote ich. Oder wenn Paul irgendwie seine Bücher für 20 Euro nochmal raushauen will, ne, dann mache ich das auch. Aber der Punkt ist, du kriegst es ja, also sicherlich hat es einen Effekt, will ich gar nicht abstreiten, aber die Frage ist halt, wie groß ist der? Weil du müsstest ja eigentlich die vergleichbare Größe haben, wie wäre es denn gewesen ohne?
Ja, absolut, absolut.
Und das kriegst du halt bei dieser Quotenrechnung nicht zusammen. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn du, sag ich mal, einen Code hergibst und sagst, den gebe ich jetzt einem Fernseher und daher weiß ich, der Zuschauer kommt daher, ah, okay, das hat funktioniert. Es ist ja wirklich ein du suchst ja eigentlich mit jeder Kampagne den Zuschauer und hoffst, dass du ihn findest und dass der Zuschauer dann auch noch dein Programm findet.
Ja, und sag mal, guckt ihr euch an, bei den amerikanischen Late-Night-Talkshows ist es ja so, dass die alle mittlerweile im Netz total weiterleben und dass ja auch akzeptiert wurde, dass irgendwie da so diese Clips total relevant sind und was die da so alle ne, noch an Afterlife haben sozusagen. Ist das was euch auch beschäftigt, wo ihr überlegt, ah, wie machen wir das, was koppeln wir aus, produziert ihr de facto eigentlich mittlerweile schon eher nur noch fürs Netz hinterher oder noch für den Abend selber?
Sowohl als auch, also wir haben ganz oft den Fall, wenn wir so große Samstagabendsendungen zum Beispiel machen, dass Teile einfach rausgeschnitten werden, aus dem einfachen Grund, weil die Sendung halt sonst 7 Stunden dauern würde, anstatt 4.
Und die gibt's ja nur fürs Netz.
Und die gibt's ja nur fürs Netz so, das wirkt dann wie eine Strategie, die man irgendwie digital verfolgt. Es ist aber faktisch so, dass es einfach nur
eine gute Gelegenheit
eine gute Gelegenheit und vor allem auch ein guter Content ist. Also wo du sagst so, ey, es wäre schade, wenn wir das hinten überfallen lassen und das keiner zu sehen bekommt und das müssen wir jetzt zeigen. Es ist aber so, dass wir gerade vermehrt uns, wir haben jetzt gerade 2 Tage Workshop in Berlin gemacht zu dem Thema, uns jetzt da vermehrt drauf konzentrieren müssen, da aktiver zu werden, aus dem einfachen Grund, weil bisher, und es ist glaube ich immer so ein Ding, solange etwas läuft, hast du ja nie so den Trieb zu sagen, ach, wie verändern wir das denn jetzt, weil du immer Angst hast, jetzt bringe ich da eine Unwucht rein oder so, aber du merkst dann ja auch, und das merken wir faktisch, da kann man die Zahlen ja einfach nur lesen, dass Quoten auch immer geringer werden auf unseren Shows, was jetzt nicht zwangsläufig mit der Qualität zu tun hat, die wir abliefern, sondern eher damit, dass die Zuschauer ein anderes Sehverhalten entwickelt haben und wir einfach darum kämpfen müssen, dass sie ins Fernsehen kommen und dass wir definitiv uns Gedanken darum machen müssen, so wie kriegen wir die und dass wir die auf eine Art digital holen müssen und da quasi incentivieren und sagen, ey, da gibt's ein Angebot, das sollten Sie sich mal angucken und das ist montagsabends um 23:15 Uhr auf ProSieben, 100%. Und ich glaube auch sowas wie Carpool Karaoke oder so, ne, mit hier James Corden, super, weil es einfach komplett um die Welt geht. Und wir hatten, war ein sehr interessantes Einstandsgespräch hier mit unserem neuen CEO bei ProSieben, Max Konze, der gesagt hat so, ey Leute, ihr hattet mit Aushalten nicht lachen, dieser Rubrik, wo ihr euch gegenseitig halt einfach zum Lachen bringen wolltet, hattet ihr ein Carpool Karaoke. Warum habt ihr das nie mit internationalen Stars gemacht? Warum habt ihr das nie irgendwie digital weiter ausgesteuert? Und
das hat er gesagt, das war seine Idee.
Das war seine Idee, ja. Okay. Und dann denkst du dir in dem Moment so, ja, hat er vollkommen recht, warum eigentlich nicht? Und das ist aber sowas, wo man manchmal dann auch, und das meine ich mit, wenn es läuft, siehst du die Gelegenheiten nicht und denkst nicht so viel darüber nach, weil du halt dann eher dir eine zweite Baustelle aufmachst, genau was du eben meinst, so, das läuft so ein bisschen gerade, lass uns mal gucken, dass wir die anderen Probleme ein bisschen unter Kontrolle kriegen, aber du machst dir halt keine Gedanken darum, wie kriege ich das Ding, was läuft, vielleicht noch besser zum Laufen, sondern es gibt halt einfach immer so viele Baustellen, um die man sich kümmern muss, wo man halt gar nicht Herr der Lage wird, gefühlt.
Bist du eigentlich auch Shareholder bei ProSieben? Bist du
ja?
Also,
ja. Also in einem, tatsächlich jetzt nie aus einem Deal resultierend oder
sondern
so.
Hast du selber gekauft?
Selber gekauft, ja.
Und da bist du bullish in Zukunft?
Ich glaube, also sonst wäre ich wäre behämmert, wenn ich jetzt Nein sage. kauft alle ProSieben. nein, aber ich dürfte schon sagen, dass ich nicht daran glaube, aber ich glaube ernsthaft, dass wenn es ein Medienhaus in diesem Land gibt, was bewiesen hat, dass es einmal schon mal wirklich führend in allen Bereichen gewesen ist und auch wirklich fand ich für mich der perfekteste und kompakteste und am besten aufgestellteste Fernsehsender war. Wir haben sicherlich ein bisschen gelitten jetzt so die letzten vielleicht 12 Monate und das ist jetzt vielleicht auch schon ein Satz, den viele nicht hören wollen im Haus. Aber
glaub, sieht man ja im Börsenkurs. Das ist ja auch
sieht so. Man auch am Börsenkurs so, aber sieht man auch faktisch an den Quoten so. Aber ich bin mir 100% sicher, dass mit Max, der jetzt da gerade gekommen ist, Max Konze und auch mit den Leuten, die wir haben und Ebling hat auch, ich weiß, dass er ein sehr kritisches Standing hat, aber einen immensen Job da gemacht in diesem Riesenladen. Und es ist jetzt wirklich nicht, weil ich bei dem Laden arbeite, sondern ich liebe diese Unternehmen, ich liebe diesen Laden und ich liebe die Leute, die da arbeiten. Und ich glaube 100% daran, dass der Spirit, der jetzt gerade da ist, ne, wenn der auch nur zu 50% auf die Straße gebracht wird, dann ist das in 3 Jahren der geilste Laden, bei dem man irgendwie in Deutschland sein kann.
Guckst du dir auch so diese ganzen Nucom und jetzt kaufen die Parship und jetzt machen die irgendwie MyDays und diese ganzen Deals so abseits von klassischem Fernsehen, verfolgst du das? Oder
verfolge ich, aber das ist ja so ein klassisches Konzernding, ne? Wo willst du noch wachsen? Also wenn der eine Markt schrumpft und du halt irgendwie Zahlen brauchst, gerade auch als börsennotiertes Unternehmen, ne, wo holst du sie her? Dann holst du sie halt woanders her. So, das ist ja ein gängiges Prinzip. So, ich mein, du
musst wachsen, genau.
AT&T kauft Time Warner, so, das machen die bestimmt auch nicht, weil sie sagen so, ach, wir haben ja noch die Kohle rumliegen, sondern wir wissen halt so, wir brauchen halt Zahlen, wir brauchen Geschichten. So, und das ist ja bei uns im ganz Kleinen nicht anders. Und ich finde es auch interessant eher, weil da gibt es wahrscheinlich auch 40 Invests, die nicht funktionieren, und die zwei, die dann aber funktionieren, covern die 40, die nicht funktioniert haben, weil es halt einfach funktioniert, und die haben natürlich auch eine super Handhabe aufgrund dessen, weil sie halt eine Abspielstation für Werbung haben. Und das glaube ich zum Beispiel auch, dass die Werbeslots im Fernsehen zwischen guten Shows, so anstrengend sie für einen sind, wenn er eine Show macht, ne, weil du denkst, so, oh Leute, nicht schon wieder. Aber ich glaube, das funktioniert noch, ne? Da kriegst du noch wen. Aber halt bei den Großen.
Und sag mal, wo wir gerade über Fernsehen sprechen, wir machen schon einen ganz schön langen Podcast hier.
Nee, wir müssen nur um halb hier raus, deswegen.
Ach so, ja, okay, das ist ein Konfi, stimmt.
Ja, das ist ein Konfi, und die, da ich heute seit heute Morgen um 8 den Konfi geblockt habe und wir haben erst um 1 Uhr hier aufgeschlagen sind. Ist eine andere Geschichte, will ich jetzt hier nicht noch für noch mehr Trouble sorgen.
Aber sag mal, guckst du dir so an, jetzt die Hülle der Löwen und sowas, und denkst du dir, okay, das haben die gut gemacht bei Vox und
voll. Auch Club der Roten Bänder, ne? Es ist, wenn du dir, ich meine, da gibt's ja auch 1000 Geschichten zu, dass die ganze Vermarktung bei RTL Vox da gesagt hat, so auf gar keinen Fall so ein Thema, ein, das ist unmöglich, das irgendwie an den Start zu kriegen. Und dann haben sie es aber an den Start bekommen, und es läuft unfassbar gut. Natürlich guckst du dahin. Auch viele, ich finde, Vox hat viele Sachen gut gemacht in den letzten Jahren, so auch mit Sing My Song. So ultra gut, Kitchen Impossible.
Aber für dich
Duell um die Welt mit Kochen. Wer hätte das gedacht? Das ärgert einen eher persönlich, dass du denkst so, Mann, ey, das ist jetzt auch, ich bin sehr gut mit Tim befreundet und ich kenne auch den Kollegen, der Kitchen Impossible macht.
Tim Melzer, hast du, glaube ich, mal früher mit dem bei dem gearbeitet?
Gearbeitet, oder? Ich war Tims Redakteur, ja. Ich hab Tim immer die Sachen aufgeschrieben, die er in der Kochsendung davon sich geben musste. Ich kenne die ganzen Leute, die Kitchen Impossible machen, von daher gar kein Neid oder gar kein Grell gegen die, dass sie da einfach wirklich so ein bisschen diese Duell um die Welt-Idee genommen haben und das aufs Kochen übertragen haben, genial. Also wirklich, ne, da stehe ich auch nicht und sage, ah, ihr blöden Schweine, ihr blöden was auch immer, warum habt ihr das gemacht, warum habt ihr uns nicht Bescheid gesagt, dass es eine geile Idee ist? Da denke ich mir, und das ist wieder so ein Problem, das sieht man nicht, weil es auf anderen Ebenen gut läuft, ne? Weil du dich immer eher dann um die Problemfälle kümmerst, als zu überlegen, okay, wie kann man die Marke denn jetzt noch stärken? Kann man die Marke noch diversifizieren? Und wenn ich jetzt von Marken rede, rede ich nicht von Klaas und mir, sondern von dem Produkt, was wir dann da haben, weil das ist eine Marke für mich, Duell um die Welt. Und denkst du einfach so, geil, also wirklich so smart erkannt, dass man das auch mit zwei Köchen machen kann, die um die Welt tingeln. Ultra krass und zu Recht, glaube ich, die letzten 3 Jahre jedes Jahr einen Fernsehpreis gewonnen, weil es einfach unfassbar gut ist.
Weil Zirkus Halligalli habt ihr jetzt ja eingestellt, sozusagen, eure Sendung. Mhm. Weil ihr sagt, das war so ein bisschen auserzählt, ihr habt das irgendwie durchgespielt sozusagen, aber es war ja auch eine krasse Marke. Es war ja für euch wahrscheinlich auch in eurer Firma eine der größeren Cash-Cows. Mhm. Warum geht man nicht hin und sagt, okay, wir relaunchen die Marke, wir nehmen uns da raus, wir führen da neue Leute rein, junge... Das geht nicht, sagst du.
Glaube ich nicht.
Also ich meine, Adidas ist ja auch eine Marke, die dann irgendwie nicht mehr so aussieht wie vor 30 Jahren oder.
Voll, aber ich glaube, gerade so eine Sache wie Halligalli ist halt schon so unglaublich personengetrieben gewesen. Ne? Also es war einfach unsere Welt, wenn du so willst. Es war unser Wohnzimmer. Und wenn auf einmal zwei andere sind, dann hätten sie sich immer angefühlt wie Gäste, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass man das hätte einfach so übertragen können. Man könnte vielleicht ein ähnliches Konzept mit ähnlichen Leuten machen, so, ne? Ich habe jetzt immer sehr gelacht bei der WM. Ich kenne auch Micky ja ganz gut hier, Beisenherz. Hat Micky auch geschrieben, er so, WM-Quartierer. Thaddäus sitzt am Schreibtisch und du auf der Couch. Woher kenne ich das? Weil es natürlich auch totaler Bullshit ist, weil irgendwie jedes Form von Late Night irgendwie so ein bisschen in diese Richtung abzielt, so. Aber eher auch in Spaß in Richtung Micky dann gewesen. Aber ich glaube, wir hätten diese Sendung in keinster Weise irgendwie gut zu Ende führen können, wenn wir nicht in dem Moment Stopp gesagt hätten. Und es ist, glaube ich, auch nicht so häufig, dass zwei Moderatoren zum Sender gehen und sagen, Leute, wir würden gerne die Sendung beenden, und sitzen 6 Leute am Tisch
und lachen sich kaputt und
gucken uns an, wenn sie, ja scheiße, ihr meint das ernst. Und wir so, ja, wir würden gerne aufhören.
Aber ich meine, das ist ja aus rein wirtschaftlicher Sicht, ist natürlich für alle desaströs, für euch, für die auch. Und deswegen hätte ich gesagt, okay,
aber
man hat ja bei Wetten, das hat man ja auch geschafft, 3 oder 4 Moderatoren-Generationen, ne, von Frank Elsner und dann...
Aber das ist, glaube ich, da gab es eine klarere Formatierung. Ich glaube, bei Wetten, das war es am Ende schon so, dass Thomas Gottschalk auch die Show war, aber die Show war die Show. Und bei uns war es eher so Halligalli, das waren halt wir. So. Und ich glaube, wenn du Halligalli mit irgendwem anders hättest versuchen aufsetzen zu wollen, hättest du immer irgendwie die B-Variante der A-Variante bekommen. Weil das ist einfach, glaube ich, so sehr unser Baby gewesen. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Vielleicht siehst du es, und das ist ja auch interessant, das mal zu hören, von außen anders.
Also ich frage es mich nur, wenn ich jetzt eine Shareholder bei ProSieben wäre oder bei Florida, dann würde ich denken, okay, fuck, ey, das jetzt einzustellen, das kostet so viel Kohle. Ich verstehe zwar die Überlegung, aber gibt es nicht noch irgendwelche Varianten, wie man das anders lösen kann? Und dann kommt man halt auf so Ideen, dass man sagt, okay, wir machen das nur noch irgendwie ein paar Minuten, dass wir dann, wir übergeben das langsam an andere, wir ziehen uns da so slowly raus zurück sozusagen.
Vielleicht hätte man da, hätten wir uns vorher gekannt, vielleicht hätten wir da drüber gesprochen und hätten da einen Weg für gefunden, who knows?
Genau, wahrscheinlich.
Wer weiß das, aber es ist irgendwie aber ein bisschen auch so, dass man sich manchmal, glaube ich, von was trennen muss, um was Neues anfangen zu können. So, ne? Das ist so, wie wenn du in einer Beziehung steckst und feststellst, so, es ist eigentlich alles cool, aber irgendwie ist auch irgendwie, ist es halt so, wie es ist, ne? Aber irgendwie könnte auch noch mehr gehen hier. Und dann, also mittlerweile macht man es nicht mehr, weil man auch alt ist und froh ist, dass man irgendwie unter der Haube ist. Aber früher hat man sich auch gerne mal von einer Freundin getrennt, weil man gedacht hat, so, gibt so viele Frauen da draußen, warum jetzt hier quasi schon Schluss machen? Aber der Punkt ist, um das ernsthaft zurückzuführen, wir haben diese Sendung ja wirklich nur deswegen beendet, weil wir geglaubt haben, wir können sie nicht mehr besser machen. So, und wir können nicht mehr weiter dieses Ding so perfekt inszenieren oder spielen oder würden irgendwann das Ding perfekt inszenieren oder spielen, so um es richtig. Und das wollten wir nicht. Wir wollten immer so dieses, wir gehen da raus, wir haben Bock darauf und ich habe geweint wie ein kleines Kind, als wir uns von der Show verabschiedet haben, ne, was auch irgendwie ja zeigt, man hing da dran und das war eine schwere Entscheidung, aber wir haben sie zum Guten gefällt. Faktisch haben wir das Jahr danach das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr in der Firma, in der Firmengeschichte, obwohl uns 42 Folgen von einer Show fehlen. Und das ist ja auch schon mal was so, das hätte man nicht hinbekommen, aber das schafft natürlich auch Kapazitäten. Diese Show hat ungefähr 35 Mitarbeiter gebunden, die auf einmal auf ganz anderen Projekten arbeiten können. Und wo du auch sagen musst, wo wir auch einen Großteil der Leute, ohne dass wir eine Auftragslage dafür hatten, gehalten haben, weil wir wussten, wenn wir die jetzt gehen lassen, die kriegen wir nicht wieder, weil die sind irgendwo anders in Anstellung dann, wo wir auch mal, sag ich mal, investiert haben in den Glauben daran, dass das funktionieren muss und hingegangen sind und gesagt haben, ey, die bleiben alle und auch wenn uns das hier ausbluten lässt bis aufs Letzte, dann müssen wir halt gucken, von wem wir uns trennen. Aber solange wir sie halten können aus unseren Reserven, halten wir sie. Und wir sind gut gefahren damit, weil wir haben dadurch ein unglaubliches Team jetzt für Klaas Show, für meine ganzen Samstagabendshows. Ein unglaubliches Team, das immer wieder in dieser Reklameabteilung mitmachen kann, weil sie halt irgendwie kreativ dazu dienst oder dazu arbeiten. Und es war am Ende schon eine Entscheidung, manchmal fehlt mir das, so eine Regelmäßigkeit im Job zu haben, ne? Weil ich jetzt im Moment immer eher so, ich habe vorgestern den koketten Satz formuliert, ich weiß gerade gar nicht, ob ich frei habe oder ob ich im Urlaub bin.
Okay.
Nein, so schlimm ist es tatsächlich nicht, im Gegenteil, ich arbeite viel, aber es hat halt immer den Anschein, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt dieses Jahr 3 Samstagabendsendungen gehabt bis hier, so, aber war halt damit das erste halbe Jahr beschäftigt.
Okay.
Krass. Und das ist halt verrückt, das denkt man immer nicht so. Es ist halt einfach unfassbar arbeitsintensiv. Und mir würde schon gefallen, eine wöchentliche Sendung zu haben, aus dem einfachen Grund, weil du dann viel routinierteren Ablauf hättest in deinem Alltag auch und wüsstest, okay, Montag das, Dienstag das, Mittwoch das, Donnerstag das, Freitag das, Samstag, Sonntag Ruhe vorbereiten und dann Montag Show, dann Dienstag das, Mittwoch das. So ist nicht so bei mir. Kann ich aber auch gut mit leben. Und gleichzeitig vermisse ich die Sendung total und irgendwie auch gar nicht. So, vielleicht hätte man drüber reden müssen, sie so anders zu machen, dass man sie öfter spielen kann, dass man sie weniger aufwendig macht, weil wenn du dir eine Folge Halligalli anguckst, was wir da an Inhalten verballert haben in einer einzigen Folge, ne, das verrückt, wirklich. Also wenn ich mir heute eine Folge Halligalli angucke, frage ich mich, warum haben wir das gemacht? Wir hatten einen Redeanteil bei manchen Sendungen von vielleicht 4 oder 5 Minuten, wenn man jetzt mal den Gast rauslässt, mit dem man sich unterhalten hat, und das bei einer 45-Minuten-Sendung. Das heißt, der Rest war einfach produzierter Inhalt innerhalb dieser 5 Tage. Das war wirklich verrückt. Also
das hat viel Geld umsonst ausgegeben, Reinhold.
Ja, man hätte einfach hingehen können und sagen können, ey, heute reden wir einfach mal eine halbe Stunde über das und das Thema.
Das ist günstiger zu produzieren als immer.
Viel günstiger zu produzieren. Ja. Und mit viel, aber die Erwartungshaltung war natürlich auch, und da haben wir uns selber total ein Bein gestellt. Wir haben halt eigentlich Content für 3 Jahre in 4 Wochen rausgeballert werden. Also jetzt mal ganz übertrieben gesprochen so, aber wir haben halt einfach viel zu viel gemacht.
Alles klar. Wir haben jetzt wirklich auch eigentlich viel zu viel gemacht, ja, in dem Sinne.
Wir müssen in 3 Minuten aus diesem Konfi raus, sonst krieg ich die Ärger hier.
Das auch noch. Also es war natürlich geil. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich 2 oder irgendwie eine super Sommer-Anreise-Urlaubs-Special-Episode irgendwas.
Sehr gerne.
Ja,
höre ich mir an.
Ich mir auch. Also hat mega Bock gemacht. Lass noch mal ganz kurz, wie sagt man in amerikanischen Podcasts immer, was muss man noch pluggen? Pluggen müssen wir nochmal das Magazin, also das JWD, da ist irgendwie jeden Monat ja geiler Scheiß drin. Diesen Monat ganz besonders,
wer wir beide
Bock auf OMR hat, der findet mich da auch drin. Mit meinem großen Mund in einem Bild, wo ich einen Döner beiße und so ein Kram. dann nächste Show von dir, nächste...
4. August, 20.15 Uhr auf ProSieben, Beginner gegen Gewinner.
Genau, dann kommt oder hört, aber wer ihn noch nicht gehört hat, die alten Folgen von Alle Wege führen nach Ruhm mit Paul Ripke.
Sehr gerne.
Übrigens an der Stelle, Paul Ripke hat vor kurzem mit unserem Kumpel Matze einen 2,5-Stunden-Podcast gemacht, den wir auch nochmal hinweisen. Also wer Fan ist von dieser ganzen Szene bei Matze, Hotel Matze, gibt es einen 2,5-Stunden-Podcast. Unfassbar eigentlich. Wir legen, ich habe 2 Stunden Joko, ich, Matze, ich krieg dich. Also, so in diesem Sinne, es hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dir.
Danke dir,
voll gut. Und ich hoffe, oder... Ja, mal gucken, was kommt. Wir sehen uns irgendwie im Kontext des Lebens, vielleicht des OMR-Kosmos irgendwie demnächst
voll
mal wieder.
Ich komme nackt auf die Bühne, wenn du willst.
Genau, alles klar. Okay, haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.
So, bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis auf unsere Aftershow. Ist der zweitgrößte OMR-Event des Jahres. Kommen echt ein paar tausend Leute. Man fühlt sich nicht so an, es fühlt sich geil an, gemütlich an. Erlebt es einfach mal selber. Es ist wirklich immer ein cooler Tag und deswegen werde ich nicht müde, hier darauf hinzuweisen. Am 12. September abends, am 1. Messeabend der Demexco im Bootshaus mit uns abhängen. Viel Spaß.